Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und ein großer Spaß an diesem Podcast ist immer, dass ich andere Menschen dazu zwingen kann, dass sie früh aufstehen und wenn es dann auch noch Jagoda ist, dann macht es besonders viel Spaß. Guten Morgen, Jagoda.
Einen wunderschönen guten Morgen, hallo zusammen.
Und heute auch mit dabei der Manu, wobei ich mich eigentlich frage, was du hier machst, Manu, weil du hast dich ja schon, bevor das Spiel überhaupt erschienen ist, festgelegt, dass es das Game of the Year ist.
Podcasts never change.
Nee, jetzt mal ernsthaft, was...
Ja, das war vielleicht ein bisschen hochgegriffen.
Ach so, okay.
Oh. Nein, das war allein die pure Vorfreude, die aus jeder Pore meines Körpers quoll. Aber da kommen wir im Podcast dazu, die hat sich nicht ganz so... Also es ist nicht mein Spiel des Jahres, so viel kann ich jetzt schon sagen.
Foreshadowing. Bam, bam, bam. Okay, dann kommen wir mal dazu. Jagoda, was verbindest du denn eigentlich mit Fallout? Seit wann bist du denn zu der Serie gekommen und... Ich kann es schon ein bisschen vorwegnehmen, auf Twitter hast du ja in den letzten Wochen nichts anderes gemacht, außer über Fallout zu schwärmen.
Nur auf Twitter natürlich.
Also ganz kurz, Jagoda ist natürlich vom Wurst-Spezial-Blog Superlevel.
Ich muss dazu sagen, Achtung, ich war vom Wurst-Spezial-Blog Superlevel seit einer Woche nicht mehr. Und richtig, und jetzt... konzentriere ich mich gerade auf Twitch. Schaut auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Yay, Werbung.
Gibt's da auch Würste?
Da gibt es Würste und eine sehr sehr nette Community und ganz süße kleine Streams.
Boah, weißt du, wie geil das wäre, wenn du einen Let's Wurst-Kanal hättest, wo du einfach so polnische Wurst-Spezialitäten live zubereitest und im Hintergrund läuft halt ein Spiel. Und du spielst so nebenher auf dem iPad oder so, weißt du so.
Idea of the Year oder so, Manu. Du könntest reich werden.
Ich werde dein Manager. Cool. Ich bringe dich ganz groß raus hier.
Machen wir.
Da muss ich aber jetzt in die Rassismuspfeife pfeifen hier, Manu, Warum? Weil das geht. Ja, komm, gleich mal wieder die polnischen Vorurteile mit Würstchen und sonst
hast
was.
Hast du mal Jagodas Twitter-Stream angeguckt?
Nö.
Das sind keine Vorurteile.
Ein sehr, sehr auf dieses Individuum abgestimmte Urteil.
Richtig. Also und trotzdem hatte ich noch Zeit für Fallout und super Überleitung und mein Interesse für Fallout. Ich habe natürlich Fallout 3 gespielt. Ich habe irgendwie alles von Bethesda gespielt. Ich glaube, ich bin ein kleiner Bethesda-Nerd und stehe da so ein bisschen mit Manu in dieser Buh-Ecke von Menschen, die Bethesda mögen. Und von daher war natürlich Fallout 4 überhaupt gar keine Frage. Und es wurde rund um meinen Geburtstag hin angekündigt auf der E3. Und das war mein persönliches Geburtstagsgeschenk 2015 für mich, Fallout 4. Genau, also ich habe Fallout 3 ganz lange gespielt. Ich habe es nie durchgespielt, was, glaube ich, auch nicht sein muss, weil es einfach so riesig ist und man ganz viele andere Sachen erleben kann. Und das heißt, die Serie begleitet mich. Ich habe allerdings Teil 1 und 2 sozusagen die...
Die Urväter
habe ich nie gespielt. Nein, genau.
Die habe ich gespielt, um da mal auszuholen und auch sehr geliebt damals. Also ich bin schon infiziert worden mit Fallout 1 und Fallout 2. Ich habe sogar so diese Spin-offs wie Brotherhood of Steel und so gespielt, die dann so ein bisschen rundenbasiert versucht haben, da noch irgendwie was aufzumachen. Eine Serie hat ja nicht so gut funktioniert. Aber ich fand diesen Sprung auch von Fallout 1 zu Fallout 2 zu Fallout 3, also aus dieser isometrischen Sicht, zu der 3D-Ansicht und zu dieser Ego-Shooter-Perspektive fand ich gar nicht so schlimm. Also ich finde, dass Fallout 3 diesen Sprung hervorragend gemeistert hat, auch durch dieses WETS-System. Und im Kern ist es trotzdem ein Fallout-Spiel gewesen. Also ich konnte diese Kritik damals nicht verstehen und war ein Riesenfan von Fallout 3 und noch größerer Fan von Fallout New Vegas. Also das, finde ich, hatte so alles, was ein gutes Fallout-Spiel ausmacht, fast schon perfektioniert. Also interessante, skurrile Charaktere, ein interessantes Setting und wahnsinnig viel zu erforschen.
Warum gab es denn da damals Kritik? Da kann ich mich gar nicht erinnern. Ich hatte irgendwie das...
Naja, weil es halt ein 3D-Spiel wurde auf einmal so. Also
Ich hatte es irgendwie so wahrgenommen, dass alle so, oh, krass, endlich Ego-Sicht und ist ja alles noch viel krasser und man kann da aus der Ego-Perspektive rumlaufen und so. Und ich meine, Bethesda waren ja eh oder sind ja immer noch so ein bisschen so die Rollenspiel-Darlings, habe ich zumindest so das Gefühl, also die können sich da auch viel erlauben, was man bei einem anderen gar nicht mehr durchgehen lassen würde. Und jeder sagt noch so, ja, aber Bethesda und so. Und dann werden lustige Memes gebastelt und so, aber eigentlich stört es gar keinen. Das, naja, ist doch so. Bei anderen haut man da schon mehr drauf. Aber gut, bei mir ist es tatsächlich auch so. Ich habe die alten auch nie gespielt, bin auch erst mit Fallout 3 dann dazu gekommen. New Vegas habe ich irgendwie ausgelassen, weil mir das zu ähnlich war. Also ich weiß nicht, zu dem damaligen Zeitpunkt waren wahrscheinlich auch andere Spiele dann irgendwie wichtiger. Und ich habe mir gedacht, naja gut, das ist ja eher nur so ein Spin-Off, beziehungsweise halt einfach nochmal ein Skin. Das fühlte sich eher nur an wie so ein großes Add-on zum Hauptspiel. Und deswegen habe ich mir das geschenkt. Genau, und Fallout 4 muss ich mal gleich zum Anfang sagen, ich fand es so vom Einstieg her, obwohl ich Fallout 3, obwohl ich Skyrim, obwohl ich jetzt zuletzt auch The Witcher gespielt habe, fand ich jetzt Fallout sehr brutal vom Einstieg irgendwie. Also dir wird wenig bis gar nicht erklärt. Man kommt da dann schon rein, aber es hat ja doch dann noch ein paar neue Mechaniken und viel muss man sich da erstmal so erspielen, weil man da auch möglicherweise vielleicht mal irgendwie so eine Dialogbox irgendwie wegklickt, die einfach oben steht oder man sieht sie gerade nicht oder so. Und dann ja, weiß man nicht, wie diese Mechanik funktioniert. Und ich muss ganz ehrlich gesagt zugeben, ich habe mit Fallout 4 schon so 2 bis 3 Spielsessions gebraucht, bis ich irgendwie wirklich damit warm geworden bin. Also es war jetzt nicht so, dass ich gespielt habe und dann irgendwie so, ah scheiße, es ist schon wieder 2 Uhr nachts, jetzt musst du echt mal Schluss machen. Sondern es war immer so dieses, ach jetzt hast du irgendwie 2 Stunden gespielt, kannst du auch jetzt aufhören. Und dann musste ich mich fast ein bisschen zwingen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, dann am nächsten Tag weiterzuspielen. Also
Ich glaube, so 10 Stunden darf man ruhig damit rechnen, bis man richtig reinkommt.
Mhm. Und, also dir ging es auch so, oder? Dass am Anfang recht hart ist, oder?
Ja. Also es ist, glaube ich, so umgekehrt. Es ist, glaube ich, so hard to learn, easy to master, irgendwie in dem Fall. Es hat ja diesen legendären Bethesda-Prolog. Den darf ich da schon loslegen? Also, ja, klar. Bethesda ist ja bekannt dafür, dass sozusagen ihre Prologe großartig durchdesignt sind und die Charaktererstellung immer in das Spiel wunderbar integriert ist. Und das ist ja auch hier der Fall, indem man sozusagen in der Spielewelt sozusagen mitten in der Geschichte seinen Charakter erstellt, diesmal vor dem Spiegel und sich dann aussuchen kann, ob man Mädchen oder Junge spielt, was wieder wie immer sehr großartig gelungen ist. Aber auf alle Fälle, so wie man in dieses Spiel geschmissen wird, so wird halt auch der Charakter in dieses Spiel und in diese Umgebung geschmissen. Und dann spoilert man? Nein, man spoilert nicht, wenn man sagt, dass man 200 Jahre später aufwacht. Das war auf der
E3 ja schon zu sehen. Ja.
Genau, dass man 200 Jahre später aufwacht und dann stehst du dann halt plötzlich vor allem und du stehst halt auch als Spieler so ein bisschen vor allem.
Das ist total allerdings, gelungen, finde ich, ja.
Ja, das ist es. Also man kommt aus diesem Vault und dann ist ja diese berühmte, oder für mich berühmte Szene, wie man so die Hand vors Gesicht hält, weil alles so hell ist plötzlich und dieses Gefühl hast du halt als Spieler auch. Du warst ja vorher nur in diesem Vault, hast da so ein paar Sachen gemacht und alles war klein und eng und dann kommst du raus und stehst vor dieser riesigen Spielwelt.
Wie so eine Geburt.
Es ist wie eine Geburt, tatsächlich. Oder so ein Erwachen. Und sowohl deine Figur als auch du haben halt dieses Erwachen, wobei das in dieser Figur als Rolle nicht ganz so repräsentiert wird, um gleich mal so einen Kritikpunkt anbringen zu können. Das heißt, du hast nicht das Gefühl, dass also im weiteren Verlauf, dass deine Figur jetzt völlig überwältigt ist. Hm. Oh fuck, Ghule, was ist das? Oder oh mein Gott, wer bist du? Und was
man,
ist hier
man
passiert?
Man kann so ein paar so Antworten geben in Dialogen, ja. Aber man kann auch ganz cool irgendwie das immer so abblättern, als wäre es das Normalste der Welt, 200 Jahre geschlafen zu haben. Und auch das Entsetzen darüber, über gewisse Dinge, die in der Zeit passiert sind, ohne was zu spoilern, die sind auch relativ schwach. Also das ist halt so ein Kritikpunkt, den ich auch unterstreichen kann, aber der verpufft dann irgendwie nach ein paar Stunden auch, weil man sich halt wie typisch bei Rollenspielen auch einfach mit Milliarden von kleinen Dingen beschäftigen kann und halt diesen Hauptplot einfach auch immer liegen lassen kann. Und das hat halt jedes Rollenspiel dieses Problem, gell? So diese gerade bei so Bethesda ausladenden Nebenquest-Spielen, diese Suche nach der Main-Quest, die kannst du halt 50 Stunden liegen lassen und dich überhaupt nicht damit beschäftigen. Und in dem Moment, wo du dich dann wieder damit beschäftigst, geht's halt weiter. So, das hat jedes Rollenspiel das Problem. Das ist halt leider so.
Ich glaube, man muss sich damit abfinden in diesem Fall. Ja. In diesem Fall ist es schon recht konkret. Also man sucht sein Kind. So viel kann man ja sagen. Und man muss sich damit abfinden, dass es den Charakter wenig interessiert am Anfang. Also, und wenn man diese Stufe erstmal überwunden hat, dann geht's. Es ist tatsächlich ein Bruch. Ja, also es ist schon wirklich sehr, sehr merkwürdig. Es geht wirklich um das Kind und dem Vater geht's nicht ganz so gut. Okay. Und das ist halt alles etwas merkwürdig. Auf alle Fälle sind das ungefähr so 10 Stunden. Und ich habe auch irgendwie 3 Tage gespielt oder 3 Abende. Bis ich das Gefühl hatte, okay, jetzt fange ich wirklich an zu spielen. Es sind so viele Fragen, die man am Anfang hat. Und selbst wenn man halt das ganze Bethesda-System schon kennt, durch ein paar Neuerungen, die es jetzt gibt, das kannte man vorher eben alles nicht. Und die gewöhnungsbedürftige Steuerung kommt auch gleich hinzu. So viel kann man auch schon verraten. Und dann steht man vor einem riesigen großen Fragezeichen und muss sich da erstmal durchwühlen.
Ja. Also ich gebe euch insofern recht, dass ihr, wenn ihr sagt, man wollte dem Spieler das gleiche Gefühl vermitteln, so dieses, du wachst 200 Jahre später auf und stehst vor einer Welt, die du überhaupt nicht kennst und bist dort erstmal von allem überfordert und von allem entsetzt, was du dort siehst und alles ist neu für dich. Wenn sie das Gefühl transportieren wollten, dass man das auch als Spieler fühlt, dann muss ich sagen, ist ihnen das zu 100% gelungen. Als Beispiel so, ich hatte einen Arbeitskollegen, der hat auch parallel mit mir angefangen und wir haben uns echt jeden Tag drüber unterhalten, also so ein klassisches, wie der Amerikaner sagt, dieser Watercooler-Moment, also man trifft sich halt im Büro an diesem Wasserspender und sagt dann halt so, oh, also was mir gestern passiert ist in Fallout, also das war jetzt bei Fallout 4 gut und schlecht zugleich, ne? Weil einerseits natürlich sind sofort die Geschichten passiert mit so, ja, so, wenn du dann da hinten irgendwie runtergehst, rechts am Ende der Karte unten, da findest du dann noch irgendwie eine alte Militärbasis oder sowas und ey, da gibt's voll die geilen Waffen und so Zeugs. Also natürlich tauscht man solche Geschichten aus. Wir haben uns aber auch irgendwie selbst in der zweiten Woche noch gegenseitig Sachen erklären müssen. Also so dieses, also ich habe immer noch nicht verstanden, wie man irgendwie, keine Ahnung, das macht, also wie man die Special-Angriffe auslöst. Ach so, ja, da musst du dann das und wenn du dann einen zweiten Schuss und dann drückst du hier Viereck und ach so geht das, ja, das habe ich irgendwie immer noch nicht genau geblickt und so. Und das, wie gesagt, das spricht einerseits für das Spiel, dass wir da so viel gleich Gesprächsstoff hatten, mit dem wir uns ausgetauscht haben. Andererseits natürlich spricht es auch irgendwo so ein bisschen gegen das Spiel, dass sie extremes Problem haben, dir diese große Auswahl an Mechaniken und diesen Wust an neuen Funktionen so sinnvoll irgendwie zu erklären, dass du ihn auch schnell und gleich auf Anhieb verstehst.
Ich fand es aber so überwältigend, fand ich es jetzt eigentlich auch nicht. Also wenn man Fallout 3 gespielt hat, dann oder Skyrim, dann findet man sich schon sehr schnell zurecht, finde ich. Weil so wahnsinnig viel geändert hat sich ja gar nicht. Also auch von der ganzen Auslegung des Spiels. Eben, sowohl leider als auch positiv gesehen. Fallout 3 und Fallout 4 unterscheiden sich ja eigentlich nur dadurch, dass es halt nochmal, wie soll ich sagen, also es ist halt einfach eine weitere Fallout-Geschichte. Es ist nicht so ein Riesensprung, der sich da getan hat. Also das könnte jetzt auch Fallout Doppelpunkt Boston heißen. Also ich finde, dass da jetzt eine 4 dran steht, ist eigentlich nur dem geschuldet, dass es halt das nächste ist, was Bethesda gemacht hat, also Bethesda Softworks und nicht irgendwie Obsidian, die ja Fallout New Vegas gemacht haben. Also es könnte jetzt genauso gut auch New Vegas hätte auch 4 sein können und Boston könnte jetzt Fallout 5 sein, weil es ist ja sozusagen eine Parallelgeschichte. Also dieses Grundkonzept, ein Vault-Bewohner kommt aus dem Vault raus, weiß nicht, was los ist und sucht in dieser Welt nach was auch immer. Könnte jetzt auch ein Add-on oder ein DLC oder irgendwas sein. Dadurch, dass es halt auf einer neuen Engine basiert, es ist halt jetzt die Skyrim auch genutzt hat, es ist jetzt halt auf der Next Gen, auf der aktuellen Konsolengeneration und sie haben halt mechanisch wahnsinnig viel dazugefügt, aber es fühlt sich trotzdem im Kern immer noch an wie Fallout 3.
Aber diesen Vorwurf könntest du ja auch jedem Assassin's Creed machen oder so, ja? Da ändert sich ja auch nur das Setting und da könntest du auch sagen, so, ja, das ist halt ein Add-on.
Ja, aber nee, ich meinte das gar nicht so sehr als Kritik, sondern so, wenn man Fallout 3 gespielt hat, ist man da irgendwie sofort drin.
In Assassin's Creed kommt es halt auch einmal im Jahr raus und seit Fallout 3 sind jetzt doch ein paar Jahre vergangen.
Ja.
Zum Glück. Ja, aber ich finde, es gibt schon sehr viele Neuerungen sozusagen, die ist als jemandem, der Fallout 3 und New Vegas kennt, doch schon schwerfallen. Also das ganze Crafting-System ist einfach erstmal wirklich ein unübersichtlicher Wust. Und genauso das Modding-System, was, wie ich finde, großartig ist und eine riesen Motivationsfeder, sagt man das so, Motivationsfeder, jo. Antrieb für dieses Spiel. Und da musst du dich sehr lange reinfuchsen. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen dumm, aber es hat bei mir wirklich, ich habe bis heute manche Dinge nicht verstanden. Ich finde zum Beispiel Power-Rüstungen modden irgendwie unglaublich kompliziert oder einfach nur umständlich. Es ist
beides, ja.
Beides. Es ist nicht sehr intuitiv gestaltet, da irgendwelche. Also für Power-Rüstung, man bekommt eine. Die war bei Fallout 3 sozusagen das Endziel.
Das Endgame und hier kriegt man
sie von Anfang an. Ja, ja. Genau, hier kriegst du sie von Anfang an und dann aber auch noch in allen möglichen Varianten und Farben. Das heißt, man kann, es ist wie so eine Art kleiner Gag, in allen Ecken und Enden kann man so eine Power-Rüstung finden. Man kann sie auch Gegnern ausziehen. Man kann sozusagen ranschleichen, man kann den Powerkern ihn mopsen und dann klettern die aus der Rüstung.
So eine bist du.
Ja. Und dann lassen die da einfach liegen und man kann sie mitnehmen. Man kann dann Power
aus der Powerrüstung aussteigen, kämpfen und auf einmal kämpft deine eigene Powerrüstung gegen dich, weil die Feinde darin einsteigen. Das kann so
auch passieren. Deswegen immer die Batterie rausnehmen, wenn du es irgendwo abstellst.
Genau. Der Fusionskern, ja. Wo war ich stehen geblieben? Oh Gott,
das ist schwer.
Bei Ausziehen.
Bei Modding-System, genau. Bei Powerrüstung finde ich sehr, sehr umständlich. Aber das Modding-System ist wunderbar. Also es ist so schwierig und komplex, allein durch die Bedienung, aber man kann sehr, sehr viel damit machen. Und das ist schon so eine Neuerung, die für mich jetzt als zentrales Spielelement herhalten muss, glaube ich.
Aber sie ist so gestaltet, dass du sie eigentlich nicht nutzen musst. Also du findest ja genügend Waffen und vielleicht so vom Grundkonzept, jede Waffe ist komplett umbaubar. Also jede Waffe hat wahnsinnig viele Modstufen. Du kannst also aus einer normalen Laserpistole, da kannst du dann irgendwelche längeren Läufe dran schrauben. Du kannst irgendwie Visiere oben drauf kleben, die dann wirklich auch so dieses Fallout-Feeling haben. Also jede gemoddete Waffe sieht halt aus wie so eine Ödlandwaffe halt aussehen muss. Also da ist dann halt oben irgendwie eine Blechdose aufgeschraubt und ein kleines radioaktives Körnchen vorne dran geklebt, damit du irgendwie ein Zielvisier hast. Oder hinten sind irgendwie noch so mit so Kreppband irgendwie Halterungen dran geklebt. Also die Waffen sehen abartig aus, wie halt Waffen im Wasteland aussehen müssen. Und deswegen finde ich es eigentlich auch ganz gut. Aber wenn du da keinen Bock drauf hast, dann wirfst du halt deine Waffen weg, zerschrottest die und nimmst halt eine neue Waffe, die irgendwo rumliegt. Also du musst dieses System ja auch nicht nutzen. Diese ganzen Neuerungen, die dazu gekommen sind, auch die Powerrüstung zum Beispiel, du musst die ja nicht benutzen. Also die erleichtert dir halt in manchen Situationen das Spiel, aber wenn du da keinen Bock drauf hast, genauso mit dem Basenbau, wo wir nachher noch drauf kommen, das sind alles so optionale Geschichten, aber sie passen halt perfekt in diese Welt rein und erweitern dieses Fallout-Prinzip irgendwie sinnvoll. Da bin ich ganz bei euch. Aber so mega kompliziert ist es ja auch nicht. Du gehst halt in eine Waffe rein und sagst, hier, ich möchte diese Mod haben. Und wenn du die Zutaten nicht hast, dann musst du halt losgehen und die Zutaten suchen. Fandet ihr das so kompliziert?
Nee, nicht kompliziert. Aber also ich muss sagen, ich war von dem Waffencrafting ein bisschen enttäuscht. Weil so wie du das jetzt darstellst, ist es halt dann doch nicht. Weil im Endeffekt hast du halt dann doch nur so einen festen Teil an Sachen, die du an der Waffe umbauen kannst. Das machst du dann halt. Also, dass du alles miteinander kombinieren kannst, ist dann halt doch nicht so. Sondern du hast dann halt irgendwie so, ja, wie sich, kannst verschiedene Visiere auswählen für die Waffe, kannst für irgendwie einen anderen Griff, eine andere Ladekammer, die dann irgendwie verschiedene andere Munition verschießt und so. Man kann da schon so ein bisschen was rumbasteln, aber ich fühlte mich dann trotzdem immer in so, ja, doch relativ festen Bahnen, ja, gefangen.
Du hast ja mindestens 20, 25 Variationen.
Ja, aber was mich extrem nervt, ist, dass es dann nicht konsequent ist. Also ich finde zum Beispiel eine Waffe, die hat irgendwie ein geiles Visier drauf, hat aber weniger Schaden als die Waffe, die ich aktuell habe. Und dann sage ich mir doch, okay, geil, dann gehe ich halt zu so einer Workbench hin und zerlege die Waffe und baue mir dieses Visier an die andere Waffe dran, die ich habe, die mehr Schaden hat. Und dann gehst du hin und sagst natürlich, ja, hier, die Waffe zerlegen. Und dann sagt er dir, ja, da kriegst du irgendwie 2 Eisen dafür. Und dann war so, ja, nee, ich will ja nicht haben.
Nein, nein, nein. Ihr Lieben, da müsst ihr einen Perk skillen. Und zwar, das gibt, ich glaube, das nennt sich, mir fällt der Name gerade nicht ein.
Oder sowas?
Nee, gar nicht. Das heißt irgendwie Verwerter oder sowas. Und dann könnt ihr die Mods von allen Waffen.
Ja, aber das ist gut, das findet man dann halt später raus, ne?
Also, ja, oder wenn man sich die Skills durchliest.
Ja, du bist so ein Handbuchleser,
oder? Nein, das steht als Untertext. Unter dem Skill steht das drunter. Aber hilft dir auch höherwertige Sachen, glaube ich, rauszufinden oder sowas?
Ich dachte, dann kriege ich einfach nur mehr Materialien raus oder so.
Nee, und dann kannst du dir die Mods lagern. Also ich habe extra Kisten, wo ich meine ganzen Mods reinpacke und die hole ich dann wieder raus, wenn ich eine Waffe ummodde. Okay. Und da kannst du halt auch wirklich Mods aus Waffen holen, die du selber nicht bauen kannst. Mhm. Also im späteren Spiel findest du halt wirklich abgefahrene Sachen. Und die kannst du dir halt auf deine Waffe bauen, obwohl du diesen zum Beispiel in Waffenmeister Rang 2 nur bist und du bräuchtest eigentlich Rang 5. Ja, weil das kann man auch skillen, dass man seine Modding-Fähigkeiten natürlich beim Rollenspiel sozusagen skillen kann, wenn man möchte. Oder man klaut sich eben die Mods von anderen und geht auf Sammeljagd.
Aber das ist
so viel dazu.
Gut, dass es geht, weil das hat mich nämlich echt aufgeregt, dass man irgendwie eine Waffe zerlegt, wie Daniel gerade gesagt hat, und dann hat man zwei Stahl. Das ist ja, die Mods quasi, die man schon hatte, irgendwie neu bauen. Aber wenn es mit Perks geht, dann ist es natürlich durchaus sinnvoll, dass man das erst lernen muss. Macht zwar, ist vielleicht logisch jetzt nicht ganz so, aber okay. Man braucht halt den Skill, das nicht zu zerstören.
Einen Einwand noch. Also man kann ungefähr bei jeder Waffe, es gibt ja verschiedene Waffentypen, zum Beispiel Energiewaffen, da kann man andere Sachen modden als jetzt so normale irgendwie Maschinengewehre. Und da gibt es, glaube ich, 5 Modding-Plätze oder 6 oder so. Und bei jedem dieser 6 Modding-Plätze gibt es nochmal 3 bis 10 Variationen. Wenn ich das jetzt ausrechne, sind das 5 hoch 10 Kombinationsmöglichkeiten. Ich rechne es nicht aus. Was ich damit sagen will, ist sehr, sehr groß. Also, weil Daniel gesagt hat, das wäre sehr wenig. Ich finde das schon. Ich kenne das nicht aus einem anderen Spiel. Und das Schöne ist, wie Manu wiederum gesagt hat, dass man das alles sieht. Du siehst genau die Stelle. Genau, du siehst genau die Stelle, an der du das moddest und du hast es nachher vor Augen. Du hast da wirklich irgendwie 2 Schrauben dran gedreht. Und die siehst du nachher natürlich auch, weil die Waffe vor deiner Nase hängt. Und ich finde das großartig, dass ich sozusagen das, was ich da gebastelt habe, benutze ich. Und es sieht auch gleich verändert aus und ist nicht irgendwie in der Waffe so versteckt oder sowas, sondern nach außen hin sichtbar. Und
die fühlen sich auch komplett anders an.
Total.
Also wenn du da so einen Mod dran klebst, also gerade bei den Visieren zum Beispiel, dann siehst du halt komplett andere Arten, wie du dann so ranzoomst oder auch die... Ja. Die Waffenmods selber, du merkst es wirklich jeder Waffe an, wenn du was geschraubt hast. Also das finde ich schon cool umgesetzt, was mich nur wahnsinnig nervt bei diesem Spiel, dass man dadurch noch mehr zum Schrottsammler wird, als man halt früher eh schon war. Also man typische Bethesda-Spielweise, du öffnest jede Schublade, jede Kiste und freust dich über alles, was da irgendwie rumliegt. Und durch dieses ganze Crafting-System kannst du ja auch alles gebrauchen. Also selbst irgendwie so ein Stoff-Teddybär, der rumliegt, eine Blechdose und irgendwo so ein alter Basketball, das kannst du ja alles verwerten. Also sprich, du kannst diese ganzen Sachen auseinandernehmen dann an diesen Workbenches und holst dann da dein Material raus und kannst es sowohl für die Waffen als eben auch für den Basenbau irgendwie benutzen. Und dadurch schleppt man sich halt zu Tode irgendwie bei diesem Spiel. Mich überwältigt das stellenweise dann fast schon, weil ich die ganze Zeit irgendwie an diesem Tragelimit bin. Also ich hab den Fehler gemacht und mir zu wenig Stärkepunkte am Anfang zugewiesen bei der Charakteredition. Und seitdem kriege ich halt ständig diese Meldung, du schleppst dich zu Tode, du kannst nicht mehr rennen, dann muss ich wieder zurück ins Lager. Und irgendwie kann ich mich dann auch nie entscheiden, welche meiner 25 Waffen ich jetzt nicht mitnehmen möchte, weil die halt alle irgendwie dann nur so ein bisschen Munition haben und ich dann irgendwie ständig auch wechseln möchte. Und ich, dieses Spiel fordert von dir ständig irgendwie, dich von irgendwas zu trennen, irgendwas zu lösen, irgendwie wieder zurückzugehen, wieder dich entscheiden zu müssen. Also das macht mich wahnsinnig mit diesem Rumgeschleppe.
Ganz kurz Anmerkung, ich meine, da wirst du wahrscheinlich drauf gekommen sein, aber du kannst natürlich deinem Begleiter auch noch Zeugs geben.
Der ist dann auch vollgepackt bis oben hin.
Ach so, okay. Weil das war nämlich so eine Sache, die ich dann irgendwie mit meinem Kollegen, dem als Tipp gegeben habe, weil der immer gesagt hat, ständig bin ich voll und dann muss ich wieder was wegschmeißen oder ich muss halt 2 Stunden zum nächsten Händler latschen, weil ich nicht rennen kann und auch nicht schnell reisen. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie große Sachen kannst du auch mal deinem Begleiter geben und dann reist der halt mit dir mit und wenn du dann ankommst, dann nimmst du es ihm wieder weg quasi und kannst es dann verkaufen. Also das ist eigentlich ein ganz guter Tipp. Zu den Waffen nochmal, genau. Man muss halt ständig, also in einem normalen Rollenspiel hat man doch meistens 2 verschiedene Waffen irgendwie, weil man halt sagt, gut, eine ist meine Hauptwaffe und eine ist so eine, auf die ich zurückgreife oder das ist dann eine Fernkampfwaffe oder irgendwie sowas, man variiert da halt so ein bisschen. Und in Fallout habe ich ständig irgendwie 6 Waffen ausgerüstet, weil es gibt so viele Munitionstypen und man ständig irgendwie auf alles vorbereitet sein muss, weil du gehst halt dann irgendwie in ein Lager rein und da ist dann irgendwie eine bestimmte Partei und die haben halt nur diese Waffen mit diesem Elektrozeug so. Und wenn du deine andere dann leergeballert hast, brauchst du unbedingt eine Waffe mit Elektroschaden. Wie heißt denn diese Munition da?
Fusionszellen, meinst du die?
Ich spiele es im Englischen. Im Englischen heißen die dann, glaube ich, einfach Cell oder sowas. Und
Fusionzellen.
Genau, und dann hast du halt... Deswegen schleppst du halt ständig Berge von Waffen mit dir rum, damit du jederzeit jede Munition, die du findest, auch verwerten kannst, weil du dann sonst ganz, ganz schnell in so Munitionsknappheitsprobleme kommst.
Hm. Wobei, diesen Fehler macht man... Da gibt's auch
ein Perk, ich weiß, ja gut, oder?
ja, gibt es. Ich habe gleich den Perk geskillt, nee, nicht Perk, es ist ein Skill. Ich habe gleich geskillt, dass ich mehr Munition finde, weil ich tatsächlich... Munitionsprobleme hatte. Das könnte auch an meinen mangelnden Shooter-Fähigkeiten liegen. Ich kann halt super nicht treffen.
Also drumherum, weil so überall Löcher nur der Feind steht.
Wie bei
Pulp Fiction.
Ich habe teilweise gestreamt, also so Privatstream mit einem Freund, der hat zugeguckt und sich so kaputt gelacht, weil links am Kopf vorbei, rechts am Kopf vorbei, drüber dem Kopf, noch dann nochmal in den Bauch und dann war er eh schon tot. Also es ist wirklich nicht so gut. Jedenfalls habe ich das natürlich geskillt. Und das geht, man findet sehr, sehr, sehr viel Munition. Aber dieses Waffen rumschleppen ist wirklich ein Fehler, glaube ich. Ich denke, das so als Tipp, man sollte sich auf 2 bis maximal 3 Waffen irgendwie konzentrieren. So, eine Fernkampfwaffe, also irgendwas vielleicht auch mit einem Zielfernrohr, so scharfschützengewehrmäßig, wo man von Weitem schon mal so ein bisschen den Kopf ankratzt und wenn man trifft. Und eine Nahkampfwaffe und vielleicht noch irgendwas Dickes, ja, für große Gegner. Höchstens. Oder eine Nahkampfwaffe. Das sind ja dann schon 4. Das reicht auch.
Ja, also ich bin die Fraktion, für jeden Munitionstyp eine Waffe mindestens dabei haben.
Aber das ist, dann bist du ja schnell überladen. Dann bist
ja,
du
total. Ich habe auch nur 4 Stärkepunkte oder so.
Das ist ja, so eine Katastrophe.
Ich stelle mir den Manu so voll so ein Hämpfling, weißt du, so ganz spindeldürrer Typ, der dann aber so einen fetten Rucksack hinten drauf hat.
Ich bin eine Hänflinge, bitte, weil... Natürlich. Ich spiele als Frau. A, finde ich, passt die Main Story einfach super dazu, da als Frau zu spielen. Und außerdem ist die Synchronstimme ist fantastisch im Englischen von der Frau.
Aber auch im Deutschen. Also, oh Gott.
Die ist super.
Die ist richtig, richtig, richtig gut. Ja. Was ich aber sagen wollte, ich wollte die ganze Zeit schon was zu Manu erwidern. Und zwar, weil er gesagt hat, oh nein, man kann alles mitnehmen. Und bei mir ist es... Oh yeah, man kann alles mitnehmen und kann es gebrauchen. Es ist, also, ich sehe den Punkt, aber bei mir löst das wirklich genau das Gegenteil aus, weil zum Beispiel bei Skyrim, da ist es ja so, oder auch bei Oblivion oder Fallout 3, da siehst du am Anfang Teller, Schüssel, oh geil, nehme ich mal mit, wer weiß.
Das kostet,
gibt einen
was? Gold. Was? 3 Gold für diesen Teller, das ist, ich bin reich. Und später so, was? Unter 100 Gold, genau. Nehme ich nichts mehr mit, ja.
So eine Holzgabel, man nimmt ja am Anfang jeden Quatsch erst mit, der so rumliegt, bis man feststellt, okay, das bringt wirklich nicht so viel. Und bei Fallout macht es halt Sinn. Und am Anfang nimmt man auch wieder alles mit. Jede Kaffeetasse. Ich habe wirklich Kaffeetassensammlungen. Also da könnte ich Schränke mitfüllen. Bis man dann auch wieder merkt, okay, ich habe jetzt genug Kaffeetassen und konzentriere mich auf die Zutaten. Nein, das nennt sich nicht Zutaten.
Bestandteile oder was auch immer.
Auf die Werkstoffe.
Ja.
Auf die Werkstoffe, die ich wirklich brauche, weil die kann man ja kennzeichnen. Ich kann so ein nettes Lupensymbol dahin machen. Ich brauche zum Beispiel nukleares Material. Tippe dann so einen netten Button. Und dann zeigt er mir jedes Mal in dem Gegenstand, der dieses nukleare Material enthält, zeigt er mir an, das hat das. Zum Beispiel Putzmittel oder so, glaube ich, hat das sogar. Und dann schleppe ich einfach jedes Putzmittel mit, nur noch und nicht mehr wirklich alles. Es gibt ein paar Sachen, die sind immer wertvoll, zum Beispiel Mikroskop immer mitnehmen, wiegt viel, sind ganz viele tolle Sachen drinne oder goldene Sturmfeuerzeuge oder sowas schleppt man immer mit. Und ansonsten, also ich konzentriere mich dann wirklich nur noch auf die Sachen, die ich brauche. Und das Nette ist, vielleicht auch so als Tipp, ich weiß nicht, wie viel Wahrnehmung ihr geskillt habt. Ich habe irgendwann mal einen Punkt in Wahrnehmung verteilt noch, ich glaube von 4 auf 5 oder so, und habe gedacht, das Spiel angemacht irgendwann am nächsten Tag und gedacht, hä, kam ein Patch, warum leuchten denn hier die Gegenstände auf in blau? Und war völlig verwirrt und habe dann erst nach längerer Zeit gemerkt, okay, dadurch, dass ich Wahrnehmung geskillt habe, leuchten die Sachen auf, wo ich das Lupensymbol sozusagen vorher hingemacht habe. Ich sehe also schon von Weitem, oh, diesen Sack Zement.
Da den brauche ich dringend.
Den brauche ich super dringend. Der wiegt auch nur 5 Punkte oder so. Oh mein Gott. Den brauche ich, den nehme ich mit.
Ja, das wollte ich nämlich noch fragen, ob es da irgendwas gibt, weil das fand ich nämlich ganz positiv an Fallout 4. Ich habe direkt davor Lara Croft gespielt, also das neue Tomb Raider. Und da drückt man die ganze Zeit drückt man dort diesen den Joystick-Button runter, um quasi so diese Wahrnehmung zu aktivieren, und dann leuchten halt Sachen, die du irgendwie benutzen kannst oder wo du hochklettern kannst. Und irgendwann war das halt so fast schon so ein Zwang, weißt du, du kommst irgendwo rein, klick erstmal drücken, ob irgendwo Pilze oder Kräuter wachsen oder solche Sachen. Und Fallout 4 ist ja dann erstmal so, wenn du eben nicht auf diesen Wahrnehmungsskill hochgelevelt bist, du kommst in den Raum, drückst diesen Button, passiert nichts, und dann musst du halt selber suchen in Schubladen, wo irgendwas Interessantes ist. Und es kann ja auch gut passieren, dass du an einer entscheidenden Lootkiste vorbeiläufst, weil die halt irgendwie vielleicht unterm Schreibtisch steht und du siehst sie nicht. Oder du kommst irgendwie in den Raum rein und dann fällt dich von rechts ein Ghoul an, weil der halt nicht leuchtet oder markiert ist. Also so dieses Erkunden, dieses Einladende in der Welt, alles zu untersuchen, wird dadurch ja auch so ein bisschen gefordert, weil du nie genau weißt, was ist jetzt spielrelevant und was nicht.
Oder du kommst irgendwo rein und hast dich dann durch mega schwere Gegnerwellen geballert und kannst dann am Ende den Safe nicht öffnen, weil dir der Skill fehlt, genau, um den Safe zu öffnen. Und du denkst, oh nein, da ist bestimmt irgendwie die goldene Superwaffe drin, aber du wirst sie nie zu Gesicht bekommen oder zumindest nicht auf absehbare Zeit, weil du den Skill da nicht hast. Das ist eh so eine Sache, ne? Also das Skillsystem ist schon sehr umfangreich. Also wenn man sich da am Anfang diese Übersicht anschaut, und dann hast du da einfach wirklich 4 Zeilen nach unten mit jeweils in jeder Zeile nochmal 6 oder 7 oder so. Und auf jede kannst du nochmal mehrere Skillpunkte vergeben. Also das ist jetzt nicht wie so bei manchen anderen Rollenspielen oder insbesondere bei Spielen, die jetzt vielleicht nicht aus ihrem Naturell Rollenspiele sind, sondern halt eher so Mini-Rollenspiel-Elemente mit einbauen. Da ist es ja oft so, dass du eigentlich dann relativ viel skillen kannst, weil du am Ende der Mission so viel Punkte bekommst, dass du eigentlich, wenn du mit der Kampagne durch bist, fast alles freigeschaltet hast. Und hier ist es halt wirklich so, ja, da musst du dich wirklich auf bestimmte Sachen festlegen. Also wie so ein klassisches Rollenspiel. Du kannst halt nicht alles, also nur natürlich, wenn du irgendwie 280.000 Stunden in dieses Spiel versenkst, dann wirst du auch irgendwann mal Charakter haben, der alles hat. Aber du musst dich da schon festlegen. Und dann kann es eben genauso passieren, dass man halt sagt, oh, diesen Skill, den Yagoda dann beschreibt, mit, dass man irgendwie die Mods aus den Waffen dann ausbauen kann, wenn man sie scrapt, den habe ich nie freischalten können, weil ich das immer irgendwie für was anderes gebraucht habe, weil ich mir immer gedacht habe, nee, du brauchst jetzt doch irgendwie den Skill, um die Truhen zu öffnen, Level 2, das ist jetzt wichtiger, weil das kannst du, da stehst du immer vor verschlossener Tür oder sowas. Und
es ist halt wirklich eine Skillung, also du musst dich halt festlegen, wenn du irgendwie der Meister-Hacker bist, dann bist du halt nicht der Schlossöffner, oder wenn du der Schlossöffner bist, dann bist du halt keiner, der irgendwie schwere Waffen trägt oder überhaupt schwere Munition irgendwie benutzen kann und so weiter. Also man muss sich da schon richtig rollenspieltechnisch irgendwie festlegen am Anfang. Je länger man spielt, desto einfacher wird's dann wahrscheinlich, weil man dann halt eben auch noch Skillpunkte übrig hat, aber gerade die ersten, in der ersten Zeit ist ja jeder Skillpunkt wichtig. Und immer so dieses Abwägen, stecke ich es jetzt in meinen Special, also in den Hauptskill, so wie Yagoda gerade gesagt hat, also Wahrnehmung zum Beispiel höher, weil du halt auch einen gewissen Level pro Buchstaben brauchst, also das ist ja dieses Special-System, also pro Hauptskill brauchst du ja auch eine gewisse Anzahl von Minimumpunkten, um spätere Perks überhaupt freischalten zu können. Ja. Und das ist ja dann auch immer so das Fiese, so, ah, ich kann mir einen neuen Perk holen, ah Mist, dazu muss ich erstmal noch eins in den Grundskill investieren. Aber ich finde, dieses System haben sie echt sinnvoll erweitert, und diese Perks sind auch alle super interessant. Also mit jedem Perk kannst du irgendwie was anfangen, und es macht auch Spaß, da rumzuprobieren. Was halt leider nicht geht, oder Yagoda? Vielleicht gibt's auch einen Perk. Man kann nicht irgendwie sich komplett umskillen. Man kann nicht so wie bei manchen Rollenspielen sagen, so alle Perks resetten und ich skille mich nochmal neu. Also einmal gesetzt, bleiben die dann auch wirklich fix.
Richtig, man kann nur einmal am Anfang, bevor man aus dem Vault geht, sich nochmal umentscheiden. Ansonsten bleibt es. Man hat dann halt man hat halt wirklich wieder diese Skillliste, die ist so riesengroß. Ich habe tatsächlich am Anfang nicht gemerkt, dass ich da runterscrollen kann. Ich habe es mit der Maus irgendwie versucht und dachte, hey, da fehlt doch irgendwas. Und ich habe auf meinem Bildschirm nur bis Level 3 Perks gesehen. Ich dachte, das kann doch nicht alles sein. Und bis ich dann, oh Gott, das geht bis 10 runter. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich schon verbracht habe, auf diese Skillliste zu schauen, insgesamt jetzt, und zu überlegen, was ich als nächstes skille. Es ist wirklich, die Vielfalt ist echt enorm. Und es gibt halt auch so lustige Sachen, die man irgendwie gerne hätte. Zum Beispiel irgendwie, dass man bestimmte Tiere zähmen kann, die einem dann hinterherlaufen. Also ich hätte so gerne so eine Deathclaw irgendwie, die mir hinter mir herrennt und für mich kämpft.
Aber da muss man sich echt für entscheiden. So, da muss man sich für entscheiden.
Ja, genau. Oder Schloss knacken oder Computer. Es ist immer nur sinnvoll, eins zu nehmen, weil meistens hast du halt immer ein Schloss, was du mit so einer Bobby-Pin öffnen kannst.
Das sagst du mir jetzt. Danke.
Hast du beides?
Ich brauch beides. Ich kann es nicht ertragen wie Daniel, wenn du dann irgendwie 10 Deathclaws mit deinen losen Händen mit der letzten Schuss nicht gerungen hast und dann ist da, du musst Schlossexperte Expert sein. Also das hole ich mir immer als erstes. Hacken und Schlösser knacken, das geht gar nicht. Okay. Ich kann Fallout nicht ohne die beiden Skills.
Aber es gibt auch Begleiter, die das können. Also das finde ich auch ganz nett. Das heißt, wenn du dich für einen bestimmten Begleiter entscheidest, der zum Beispiel hacken kann, dem kannst du sagen, hey Typ, bei mir war es jetzt ein Typ, ich kenne, glaube ich, keine Frau. Ich habe überlegt, ob ich sexistisch bin. Nee, es war ein Typ. Hack mal bitte dieses Terminal und dann macht er das. Ja, das heißt, man kann dann so planen, okay, dann brauche ich jetzt hacken, nicht weiter skillen und kann das in einer der ultra vielen tollen anderen Punkte reinsetzen, durch die man sich durchüben muss.
Ich mach's dann halt meistens andersrum. Ich bin meistens dann der Hacker oder die Hackerin und nehme halt einen Schuss gewaltige Menschen mit, die mit den Rücken.
Aha.
Aber Jaguna, wenn du dich so gut auskennst mit dem Skilltree, dann wirst du uns doch bestimmt auch verraten können, ob es irgendeinen Skill gibt, mit dem man diese Inventarverwaltung und die Menüführung aus der Hölle wegbekommt.
Ja, die findet man auf nexusmods.com. Vielleicht in 2-3 Wochen.
Okay.
Nein. Sorry.
Das ist eine Katastrophe.
Also das ist wirklich schlimm. Also es ist nicht irgendwie so, naja, ein bisschen fummelig, da kommt man dann schon rein, sondern das sind einfach Sachen, wo ich sage, hey, das habe ich jetzt schon in anderen Rollenspielen so viel besser gesehen und es gibt so viele Komfortfunktionen in anderen Rollenspielen, die ich hier auch so gerne gesehen hätte. Du hast wirklich, dein Inventar ist einfach eine lange Liste, wie so eine Excel-Liste so. Und also wie lange ich da rumfummel, bis ich dann irgendwie mal gucken kann, okay, ist die Waffe jetzt besser, wo ist die denn besser als die, die ich aktuell habe und wo ist denn jetzt irgendwie die rechte Armrüstung besser als die, die ich gerade ausgerüstet habe und das ist alles so fummelig und kompliziert. Oh, grauenhaft.
Es ist halt auch so eingeschränkt durch diesen Pip-Boy, gell? Also ich meine, die Idee ist ja wirklich charmant, dass du alles über diesen Pip-Boy, also diesen ARM-Computer, der halt so Fallout-typisch ist, steuerst und regelst. Aber es sind inzwischen, finde ich, viel zu viele Features und Sachen. Also man merkt es ja auch dadurch, dass die Skillung auf so einem extra Poster ist. Da haben sie schon auch irgendwie den richtigen Schritt gemacht. Dass halt die Skills, die waren ja früher auch im Pip-Boy auswählbar. Und die Perks, die sind jetzt auf so einem eigenen Poster quasi, was ja auch in die Spielwelt passt. Das ist quasi so ein, wie so ein Werbeprospekt von Vault-Tec. Und das haben sie ja schon ausgelagert, dieses Menü. Und aber die ganze Ausrüstungsgeschichte und Waffen, das könnte man, finde ich, auch irgendwie schöner machen. Dass du halt einfach deinen Charakter siehst, der da steht und dann wird halt irgendwas, ein Overlay eingeblendet. Weil gerade das Waffenhandling ist ja eine Katastrophe in diesem System.
Absolut. Also um als Beispiel, wie furchtbar es ist. Also man öffnet sein Inventar, dann muss man erstmal auf den richtigen Reiter gehen. Mhm. Also entweder Waffe, Ausrüstung, Schrott, Mods oder sowas, weil sonst blickt man überhaupt nicht durch. Also wenn man eine einzige lange Liste hat, das kann man gleich vergessen. Und wenn ich zum Beispiel wirklich einen neuen Ausrüstungsgegenstand finde und überlegen muss, ja, ist der jetzt besser oder nicht, dann sehe ich das zwar teilweise so über Pluszeichen in Bezug auf Schadensresistenz oder Energieresistenz, aber wenn ich da noch weitere Sachen mir anschauen will, muss ich erstmal rausfinden, überhaupt an welcher Stelle ist überhaupt dieses Rüstungsteil, weil, also sowas wie rechter Arm oder rechtes Bein oder so, weil der Name wird abgeschnitten.
Mhm. Im Deutschen vor allem extrem.
Das, ja. Im Deutschen, es ist eine Katastrophe. Also ich habe dann so Sachen wie, ich habe es mir mal ich habe mir mal was rausgeschrieben. Ich habe zum Beispiel Waffen bei mir im Inventar. Die heißen mit Leuchtvisier, abgestimmt, Impro-R. Ja, also da habe ich dann, ich weiß jetzt inzwischen, okay, dieses R ist, glaube ich, Repetitiergewehr. Mhm. So. Aber das muss man auch erstmal rausfinden. Und auch bei den Anziehsachen weiß ich nicht auf einen Blick, weil ich habe diese Mod-Namen davor. Ich weiß überhaupt nicht, wo das hingehört. Ich muss es also erst anziehen, gucken, was habe ich jetzt ausgezogen, mhm, und kann so rückschließen, zu welchem Teil das dann irgendwie gehört. Also es ist
furchtbar. Und es blinkt dann zwar eigentlich so rechts auf diesen Pip-Boy-Charakter. Ja. Aber
es blinkt aber erst, wenn ich es anziehe, glaube ich.
Nee, beim Drüberrollen leuchtet quasi schon so die rechte Schulter, dass da das Teil irgendwie ausgetauscht wird.
Genau, und dann muss ich aber durch alle anderen einmal drüber, um zu sehen, welches ist denn das passende Gegenstück. Also ich sehe nicht auf einen Blick, okay, das neue ist rechter Arm, ich sehe aber nicht, welches von diesen anderen vielen ist bei mir gerade der rechte Arm. Das heißt, ich muss erstmal über alle anderen drüber.
Da ist es. Da ist ein vorne dran, oder?
Die ich angezogen habe, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, zu welchem, ist es jetzt das Bein oder der Kopf, weißt du, wie ich meine? Es ist furchtbar.
Also ja, vielleicht könnt ihr es mir auch erklären, vielleicht bin ich auch zu blöd. Also erstens, was mir massiv fehlt, ist so eine Trash-Funktion, dass man halt einfach Sachen, die man findet, aber sagt, oh, die ist jetzt doch irgendwie ganz wertvoll, aber kann ich jetzt doch nicht gebrauchen, dass man die gleich irgendwie so als Trash markiert. Und wenn du das nächste Mal zum Händler kommst oder so, dann kannst du einfach sagen, sell all trash oder so, und dann kriegst du da die Kohle dafür. Aber nein, du musst ja sogar, wenn du beim Händler bist, hast du zwei so Inventarlisten, und dann musst du ihm alles einzeln ins Inventar rüberschieben, so, um ihm dann zu sagen, ja, das möchte ich alles verkaufen, und dann zeigt er dir unten an, wie viel Geld du bekommen würdest. Und also Katastrophe. Bei den Waffen.
Du schiebst ihm zu viel rüber und er hat nicht genügend Geld, dann darfst du wieder
irgendwie die Munition
ausgleichen.
Bei den Waffen, bin ich zu blöd oder ihr vergleicht das auch leider nie mit der Waffe einer gleichen Klasse? Gehst irgendwie, läufst irgendwo hin, siehst am Boden eine Shotgun, schaust da drauf und siehst du, oh geil, die hat irgendwie 4 plus oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob es 4 plus gibt, ich glaube 3 oder sowas ist das Maximale. Denkst du, oh, die ist ja viel besser, dann guckst du die an. Und dann siehst du, ah nee, die hat natürlich einfach nur mehr Schaden als zum Beispiel die Pistole, die du gerade hast. So. Aber natürlich hat eine Shotgun einen ganz anderen Einsatzbereich als eine Pistole. Also er vergleicht das dann nicht mit der aktuell ausgerüsteten Shotgun, die du hast, sondern er vergleicht das einfach mit der Waffe, die du aktuell hast. Und da sagt man halt, ja, dass die Shotgun mehr Schaden macht als die Pistole, das ist mir auch klar, aber sie braucht halt eine andere Munition, sie ist für eine andere Form von Kampf nötig, und deswegen bringt mir das überhaupt nichts, wenn du mir sagst, dass diese Shotgun mehr Schaden macht als die Pistole. Also wer kam denn auf so eine dämliche Idee, Sachen miteinander zu vergleichen, die überhaupt nicht vergleichbar sind, und Informationen, die der Spieler überhaupt nicht braucht?
Ist, glaube ich, wirklich so aus dem Bereich so nett gemeint, aber es bringt wirklich gar nichts. Diese Information kann man einfach links liegen lassen, ja.
Okay. Das Einzige, was es ein bisschen ertragbarer macht, ist diese Pip-Boy-App. Damit ist es ein bisschen leichter zu bedienen, wenn man die halt auf dem Telefon geht's überhaupt nicht, da ist es noch viel schlimmer. Auf einem iPad kann man es einigermaßen benutzen. Hast halt das Problem, irgendwie nach einer halben Stunde ist der Akku leer.
Aber es funktioniert sehr gut.
Es funktioniert sehr gut.
Sehr reibungslos.
Aber man muss es halt sofort an Strom hängen. Und dann ist natürlich die Frage, ob das wirklich immer Spaß macht, ständig das iPad irgendwie im Schoß liegen zu haben und da dann immer zu wechseln, also wieder Controller weglegen.
Da kauft man sich die Special Edition und dann hast du doch den Plastik Pip-Boy.
Ja, aber dann musst du auch den Controller weglegen.
Fällt dir links der Arm irgendwann ab. Ja.
Und hast du das mal gemacht?
Nee.
Okay, weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das auf einem kleinen Telefonbildschirm besser bedienen kann.
Ich habe es irgendwie probiert zu synken und ich habe es dann irgendwann aufgegeben. Es hat irgendwie nicht so funktioniert bei mir. Okay.
Nee, funktioniert hat's bei mir super. Also das, auch die Karte und alles ist immer irgendwie komplett up to date. Also du kannst sekundengenau auf der Karte gucken, wo du langläufst, und selbst wenn du im Spiel läufst und die Karte aufhast auf dem iPad, siehst du genau, wo du gerade bist, und das ist alles in Echtzeit. Hat natürlich den Nachteil, dass das Ding halt permanent dann verbunden ist mit der Konsole, und wie gesagt, ist der Akku dann ratzfatz leer.
Man muss das in den Menüs ja freischalten. Also man kann ja nicht nur die App runterladen, man muss auch im Menü sagen, okay, genau. Ich hatte bei mir dann das Problem, dass wenn ich die App benutzt habe, ich fand es ganz nett, dass dann bei mir ich hatte dann so einen Bug, dass bei mir der Pip-Boy nicht mehr aufging. Also meine Standard-Tastaturbelegung ist ja auf Tab. Und dann konnte ich halt mein... Bitte?
Nix.
Ja, PC. Also ich spiele Fallout am PC.
Du traust dich wirklich, das mit Maus und Tastatur zu spielen? Das habe ich sofort aufgegeben. Das funktioniert ja. Allein im Pip-Boy ist es ja eine Frechheit.
Oh, ja. Ja. Ich hab's trotzdem, ich bin halt PC-Mensch. WASD ist so mein Ding. Auf alle Fälle, Tab ging dann nicht mehr. Und musste ich dann halt umständlich im Menü mir nochmal einen extra Button belegen. Ich habe jetzt zwei Buttons für Pip-Boy zur Sicherheit. Und irgendeiner funktioniert dann immer.
Nur mal, um ein kurzes Beispiel zu geben, wie kaputt die PC-Steuerung ist. Beim Basenbau kannst du Objekte links und rechts drehen. Mit dem linken und rechten Trigger am Gamepad fühlt sich das auch authentisch an. Was ist beim PC? Weißt du, wie die Dinger drehst du mit der linken und mit der rechten Maustaste?
Ja.
Die haben einfach das Ding auf Konsole optimiert und dann halt irgendwie eine PC-Steuerung drauf gekotzt. Also das ist einfach nur eine absolute Frechheit. Im Pip-Boy nichts mit der Maus auswählen zu können, ist doch eine absolute, es geht überhaupt gar nicht. Also das,
echt nicht? Du kannst nicht mal auf der Karte irgendwie mit der Maus da was anklicken?
Ja, aber nicht im Inventar oben diese Tabs und so. Du musst dich da wirklich so einzeln durchklicken.
Gamepad. Die Tabs kannst du mit der, da gibt's Pfeile, da kannst du draufklicken.
Geht ja, schon? Aber es gibt Pfeile, aber du kannst nicht direkt auf den einzelnen Reiter klicken, oder was?
Nee, das geht nicht.
Ja. Achso, ja, das ist auch nicht wirklich intuitiv dann.
Nee, das heißt, du musst dich erstmal immer so klick, 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 klick. Ah, jetzt bin ich bei den Mods. Oh Gott.
Okay. Ich habe sofort mit Gamepad und dann ist alles gut.
Ja, Konsole halt, ne? Okay. Ja. Aber gut. Anderer Cast.
Wir reden jetzt schon über eine halbe Stunde und sind immer noch bei Mechaniken.
Das ist Wahnsinn.
Was ja Fallout so richtig ausmacht, finde ich, ist einfach so dieses Erkunden und skurrile Charaktere irgendwie begegnen oder Situationen zu erleben, wo man nicht damit gerechnet hat, dass das jetzt irgendwie passiert. Und so, man macht eine Quest an, läuft dieser Quest hinterher und zwei Stunden später merkt man hat irgendwie drei Sachen vorher noch auf der Karte gefunden, die man dringend untersuchen musste, bevor man überhaupt an der Quest angekommen ist. Das schafft Fallout 4, finde ich, auch ganz gut. Dieses, guck mal hier, wie so eine Katze, hier ist so ein Laserpointer, renn doch mal hier rüber. Und man findet ja auch ständig irgendwelche Sachen auf der Karte, wo man sich denkt, geil, was ist denn da drin? Das ist ein altes Waffenlager, da muss ich dringend rein. Ohne dass man irgendwie eine Quest dazu hat. Und es macht ja auch meistens irgendwie Sinn, da Sachen zu erkunden oder man begegnet irgendwie skurrilen Sachen. Insgesamt finde ich aber, ich habe jetzt lang noch nicht alles gesehen, natürlich von Fallout. Das dauert wahrscheinlich auch noch ein paar hundert Stunden.
Das kann man auch nicht, glaube ich.
Nee, also
Fallout ist so ein Spiel, das kann man nicht abschließen. Du wirst nie sagen, so, jetzt bin ich durch, jetzt kann ich es weglegen, sondern du wirst nur einfach irgendwann mal sagen, jetzt habe ich für mich persönlich genug gesehen und jetzt höre ich auf.
Aber so ganz generell gefällt mir dieses Boston nicht ganz so gut wie Fallout 3 und Fallout New Vegas. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt. Also ich liebe Fallout 4 trotzdem, weil es halt einfach Fallout ist und dieses Gefühl trotzdem da ist. Aber ich hatte so das Gefühl, wir waren mit New Vegas schon einen Schritt weiter, was die Charaktere, was die Quest-Design angeht, was so die Dialoge irgendwie auch angeht. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, das ist nicht so ausgereift wie und nicht so skurril und nicht so überraschend wie die Vorgänger.
Das finde ich irgendwie interessant, weil, also wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich sitze hier mit einem großen Grinsen, weil wenn ich daran denke, wie man durch die Lande vom Commonwealth streift, für mich, also ich sehe das eigentlich anders. Für mich war es endlich wieder nach Skyrim etwas, wo ich an jeder Ecke irgendwas Lustiges, wo jeder Baum mir irgendeine komische Geschichte erzählt, wo die wirklichen Geschichten abseits der Geschichten irgendwie stattfinden. Und das habe ich jetzt für mich in Fallout eben wiedergefunden, was auch in Fallout 3 war, was für mich auch persönlich in Oblivion war und was in Skyrim irgendwie für mich völlig gefehlt hat. Das fand ich unglaublich langweilig. Also war kein schlechtes Spiel, aber war halt verhältnismäßig öde irgendwie. Und hier hast du wieder jedes Klo erzählt dir irgendeine Story, ja?
Selbst wenn nur ein Teddybär auf der Klobrille sitzt.
Es ist halt, genau, also das sind halt so auch so Feinheiten, finde, glaube ich, die merkt man halt auch erst mit längerem Spiel. Also ich habe jetzt so ein paar Stunden Intus, über die Zahl lege ich das Deckmäntelchen des Schweigens. Diese Teddybären sind zum Beispiel ein Running Gag einfach. Ja? Die werden halt an verschiedenen Stellen positioniert, immer ein anderer Montur, manche sind, also ich habe jetzt angefangen, auch jeden zu screenshotten, den ich finde. Da ist ja dieser, einer ist eingesperrt, da ist ein Mülleimer drüber, oben drauf liegt nochmal was, damit er nicht aus diesem Mülleimer rausfliegen kann. Einer sitzt mit einem Hut in der Ecke, davor so eine Lunchbox, Zeitung in der Hand, Kaffee, wo du siehst, okay, der soll jetzt so ein Arbeiter mit Mittagspause darstellen. Oder einer hockt auf dem Klo und liest Zeitung. Also es sind so diese Kleinigkeiten und die Welt ist so vollgepackt damit. Wenn man Lust am Erkunden hat und daran auch wirklich jeden Stein umzudrehen und jeden Schreibtisch zu öffnen, dann entdeckt man in jedem blöden Haus, was irgendwo an der Straße steht, und da derlei gibt's viel, irgendetwas ganz Neues. Und das ist halt, wir haben jetzt wirklich eine halbe Stunde über die anderen Sachen geredet, aber das ist, glaube ich, das aller wichtigste und tollste an diesem Spiel, dieser Erkundungsdrang, der belohnt wird.
Das Erkunden und die Belohnung, das funktioniert auch. Und diese kleinen Geschichten, die die Umgebung erzählt, die funktionieren auch wunderbar. Ja. Also allein die Tatsache, dass man dann halt irgendwo mal ein paar Leichen findet und dann irgendwie auch wissen will, warum sind die jetzt gestorben, und man kriegt dann darauf auch Antwort. Ja, also manchmal ist dann halt auch eine Quest, die sich daraus entwickelt, aber manchmal halt auch nicht. Manchmal siehst du einfach nur, okay, hier war irgendwie ein Kampf dann, und du siehst dann irgendwie einen kleinen Brief oder einen Hinweis, dass da ein Schatz, dass die ein Schatzjäger waren oder so. Solche Sachen funktionieren super. Aber so, was die Begegnungen mit den Charakteren angeht und so, die sind, finde ich, nicht ganz so gelungen. Also ich weiß nicht, ob Obsidian da einfach irgendwie ein besseres Händchen für hat. Aber ich fand, es waren deutlich weniger so spezielle, skurrile Charaktere. Die sind manchmal auch einfach sehr, sehr, sehr normal und sehr langweilig im Verhältnis. Also irgendwie fühlt sich dieses Boston, fühlt sich irgendwie schon so etablierter an. So, weißt du, wie ich meine? So, für die ist es schon so fast so Normalität geworden. So.
Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele von diesen netten, skurrilen Charakteren. Die Welt ist einfach nur so riesig, dass es sich sehr, sehr verteilt hat. Also ich sag nur, der Junge im Kühlschrank, ich weiß nicht, ob ihr dem begegnet seid, sowas ist halt irgendwie nett. Ich will jetzt, also man läuft da irgendwo lang und hört Geräusche, und naja, gut, das ist halt wieder eine kleine lustige Nebenquest, die sich daraus spinnt. Und da gibt es auch so sehr, sehr viele Sachen, aber vielleicht einfach wirklich, dass es so der Größe der Spielwelt geschuldet ist, wobei man da auch fragen kann, hey, ist es wirklich nötig, dass dieses Spiel so einen enormen Umfang hat, dass man wirklich ungefähr sagt, 400 Spielstunden. Ich halte das absolut für realistisch, ja. Um wirklich alles so ein bisschen gesehen zu haben. Ob das wirklich nötig ist, diese 400 Spielstunden wirklich zu programmieren.
Mir geht's gar nicht um die Charaktere, sondern einfach um das Quest-Design. Das, finde ich, stinkt total ab gegen andere vergleichbare Rollenspiele. Weil, also ganz ehrlich, bei aller Liebe, aber ich spiele nicht ein Rollenspiel, weil ich dann Teddys auf dem Klo finden kann. Also das ist, da lache ich einmal drüber und dann ist aber auch gut. Also und beim Quest-Design muss ich ja leider sagen, das ist doch immer Schema F. Das ist in den meisten Fällen ist das, gehe zu Punkt A, baller da alle tot. Und dann bring irgendwas zurück oder, weiß ich, löse da irgendwas aus. Aber im Endeffekt, vielleicht ist es mal, bringe Gegenstand X zu A und baller dann dort alle tot. Also, aber es ist, Gewalt ist fast immer der Lösungsweg. Es gibt dann ganz, ganz selten mal die Möglichkeit, aber auch nur, wenn du ein hohes, wie heißt das, Diplomatie oder sowas oder Fingerspitzengefühl. Also
Charisma und so.
Charisma, genau. Wenn du das hochgeskillt hast, dann kannst du vielleicht auch mal jemanden überreden. Aber im Regelfall ist da nie irgendwas anderes drin. Und ich weiß, das ist vielleicht ein schiefer Vergleich, aber wenn man es mit The Witcher vergleicht, da waren halt auch oft Quests, die konntest du halt irgendwie per Diplomatie lösen.
Das war bei Fallout 3 in New Vegas auch viel öfter so.
Genau, da konntest du hingehen, konntest mit den Leuten quatschen und vielleicht hat er sich dann umstimmen lassen. Oder du hast festgestellt, ach Moment, ich soll den umbringen, jetzt erzählt der mir aber die andere Seite der Geschichte und jetzt stelle ich ja fest, dass der eigentlich das Opfer ist. Also verzichte ich auf die Questbelohnung und lass den laufen und geh dann hin und sag, hör mal, du hast ja mir den Mordauftrag für den gegeben, aber der hat ja gar nichts geklaut oder so. Und solche Sachen habe ich bisher an keiner Stelle gesehen in dem Spiel.
Sonst. Doch, doch, doch. Also aber da gibt es gleich von Anfang an und auch zwischendrin gibt es schon. Also ich kann gut sein, dass es deutlich weniger ist. Es ist irgendwie so schwer zu vergleichen. Es ist tatsächlich ganz anders als Witcher. Witcher ist halt wirklich durchdesignt mit diesen Quests und von oben bis unten und sehr durchdacht. Und das ist es tatsächlich nicht. Es sind sehr, sehr viele gehe hin und töte einfach alles. Und wenn man am Weg keinen Spaß hat, also hier ist irgendwie der Weg das Ziel, glaube ich, wenn man daran keine Freude hat, eben irgendwo hinzugehen und alles umzunieten und das zu entdecken, was da eigentlich passiert ist, weil ja die Gebäude alle irgendwie so eine Geschichte tragen. Wenn man daran keinen Spaß hat, dann wird es, glaube ich, wirklich sehr schnell ermüdend. Ja, kann ich nachvollziehen.
Hier ist nicht die Geschichte, die das Rollenspiel dir erzählt, das Entscheidende, sondern die Geschichte, die du erlebst. Ja. Also man formt sich deutlich mehr seine eigene Geschichte in dem Maße, dass du halt auf dem Weg zu einer bestimmten Quest ist eigentlich nur so eine Grundmotivation, dahin zu gehen, aber was du dazwischen erlebst, ist eigentlich entscheidend, gell? Wie du diesen Kampf gegen die Ghule geschafft hast, wie du die Supermutanten ausgetrickst hast, weil du sie von außen mit dem Sniper rausgelockt hast und dann fallen gelegt hast. Solche Geschichten passieren dann auch, oder? Dass dein Hund einfach losrennt und irgendwie die Fallen irgendwie zündet, bevor du überhaupt reingehen wolltest. Also solche Momente, die passieren in Fallout ständig. Aber das eigentliche Questdesign, da gebe ich dem Daniel absolut recht, die ist zum Großteil deutlich langweiliger als früher. Also ich habe auch sehr viele Punkte in Diplomatie und so gesetzt und kann die in meinem bisherigen Spiel ganz, ganz selten mal anwenden. Und das war bei New Vegas deutlich, deutlich stärker und viel ausgeprägter. Also, aber auch erst so, wenn du dann halt in New Vegas irgendwie angekommen bist und da irgendwie zwischen diesen ganzen verschiedenen Fraktionen irgendwie verhandelt hast. Und vielleicht ist es auch noch in diesem Spiel drin. Ich habe es einfach nur noch nicht gesehen. Aber die Situation, dass ich wirklich so mich entscheiden konnte, bringe ich den jetzt um oder rede mit ihm und überzeuge ihn, das ist mir zu wenig bis jetzt gewesen, weil so spiele ich Fallout eigentlich am liebsten, das auch irgendwie gewaltfrei irgendwie zu lösen. Aber gut, es ist jetzt mehr Gewalt. Du kannst deutlich öfter durch Schießen gewinnen. Und um nochmal so ganz kurz zu dieser Mechanik zu kommen, ich finde auch, dass das Schießen macht inzwischen mehr Spaß. Also in Fallout 3 habe ich eigentlich immer den Wets-Modus aktiviert und dann quasi rundenbasiert gespielt und habe nie so einfach so geballert, und in Fallout 4 geht's wenigstens. Also es macht der Wets-Modus, den benutze ich eigentlich nur noch, wenn ich irgendwie bestimmte verwundbare Stellen oder sowas treffen möchte oder sehr starke Gegner kommen und ich irgendwie auf die Munition achten muss. Aber ansonsten macht's auch durchaus öfter Sinn, quasi das wie ein Shooter zu spielen.
Aber jetzt hilft mir nochmal schnell auf die Sprünge. In Fallout 3 war der Wets-Modus ja ein Pause-Modus, ne?
Genau, und hier ist er nur verlangsamt.
Ja. Genau, das macht ja auch nochmal einen Unterschied, weil es dadurch deutlich actionreicher wird, weil du einfach nicht sagen kannst, so, jetzt mache ich Pause und jetzt entscheide ich mich in Ruhe, auf welche Gegner schieße ich und mit welcher Waffe und auf welches Körperteil, sondern jetzt ist es schon so, die rennen dann zwar in extremer Zeitlupe, aber sie rennen weiter auf dich zu. Also du kannst jetzt
trotzdem nicht diesen Druck
irgendwie. Genau.
Genau, ja, und bei Ghoulen, die haben sich halt verbessert, die Ghoule sind jetzt unglaublich schnell, und wenn du da im Wetzmodus gehst, die rennen da trotzdem auf dich zu.
Sieht nicht mehr nach Zeitlupe aus, genau.
Sieht nicht mehr nach Zeitlupe aus, und da muss man ganz schnell irgendwie den Kopf anklicken und los geht's. Ja, sie haben sie haben sich sehr den Shooter angenähert und ein bisschen dem Rollenspiel und das Rundenbasierte ein bisschen mehr abgelegt, aber es ist Gott sei Dank noch da. Also ich benutze den Wets-Modus sehr oft, weil ich halt nicht gut schießen kann.
das man liegt braucht nahe. Auch für diese Critical-Schüsse. Genau. Also es lädt sich ja auch quasi auf. Du kannst dann immer wieder, wenn du ein paar Kämpfe erledigt hast, kannst du diesen Critical-Modus aktivieren und dann schießt er mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit kritische Treffer zu landen. Und dafür braucht man den Wets-Modus
auch. Und nee, du, wenn du den aktivierst, dann triffst du garantiert, also auch wenn du zum Beispiel nur 1% Chance hattest, triffst du garantiert kritisch an dieser einen Stelle, wenn der Kritische bereit ist. Was ein bisschen so Nachteil ist, dieser Kritische, den kannst du nur noch im Wets-Modus landen. Genau. Du kannst halt im normalen, wenn du normal schießt, shootermäßig, kannst du keine kritischen Treffer landen. Es sei denn, du schleichst dich ran.
Ich wollte gerade sagen, mit Schleichen hast du zweifache Treffer.
Am Anfang.
Punkte. Und das ist schon, das ist ganz geil, wenn du dann irgendwie wirklich, wenn du schleichst, Wets anhast und dann noch einen Headshot landest, dann hast du manche Gegner wirklich mit einem Schuss weg. Und dann sehen die anderen das sogar manchmal, wenn du Glück hast, nicht. Und du bleibst weiter in diesem Unentdeckt-Modus und kannst dann trotzdem nochmal den nächsten Schuss auch nochmal mit zweifachem Schaden setzen.
Und wie brutal das aussieht. Also ich möchte erwähnen, dass den Kopf abschießen wirklich bedeutet, den Kopf abzuschießen. Und gut, der dann durch die laut. Gegend fliegt, es ist voll laut und es splattert und es macht Geräusche. Und das ist wirklich relativ brutal. Und man kann auch, das war auch wieder in Fallout 3 auch schon, man kann auch einen Skillpunkt darauf verteilen, dass es noch blutiger wird.
Mhm.
Ja, aber optisch enttäuscht mich das Spiel eh komplett. Also die Brutalität, die gehört einfach zu Fallout dazu. Ich finde, es passt auch zum Wasteland, dass das irgendwie die Kämpfe sich auch so harsch anfühlen und man stirbt ja auch relativ schnell am Anfang, wenn man irgendwie schlecht kämpft und nicht gut ausgerüstet ist. Und das finde ich, das passt auch einfach alles so zu Fallout. Ich finde, was Fallout 4 richtig gut hinkriegt, ist so die Stimmung. Also dafür liebe ich Bethesda einfach, dass diese Atmosphäre durchs Wasteland zu schlendern, ob du jetzt einen Hund dabei hast oder einen Staubsauger-Roboter, der kämpfen kann, oder einen Ghoul oder einen Synth. Das macht immer auch einen Unterschied, wie und wo du irgendwie unterwegs bist und in welcher Ecke du bist. Und ich finde auch, Boston ist richtig gut gelungen. So zwischen den Häuserschluchten zu laufen ist toll, dann irgendwie auch an dem Fluss entlang zu laufen. Und sie haben wirklich ein tolles Setting, tolle Atmosphäre und das Licht ist auch klasse. Also diese Lichtstimmung, die dann oft auftaucht. Aber insgesamt bin ich schon gerade nach Witcher 3 und mit einer modernen Grafikkarte und du freust dich irgendwie auf dieses Spiel und dann sieht's halt einfach aus wie, weiß nicht. Also es sieht einfach uralt aus, ehrlich gesagt. Ja,
also tut's nicht,
Mann. Diese Creation Engine, die ist wirklich schon jetzt arg veraltet, finde ich. Sie haben es ein bisschen aufgebohrt, aber ich finde es technisch finde ich es fast eine Frechheit, wie es da
ist. Also, das stimmt nicht. Also, das ist jetzt, weil du halt jetzt so ein PC Master Race bist,
dann sagst,
was? Die Framerate ist an einer Sekunde auf 49 Frames gedroppt?
Geht gar nicht. Ich hab noch nie Frames gemessen, du Honk.
Technische Katastrophe. wenn man es wirklich mal mit Fallout 3 und selbst mit New Vegas vergleicht, dann ist es schon deutlich hübscher und hat auch schon deutlich bessere Lichtstimmung.
Ist auch nicht so schwer.
Und es ist auch beileibe kein hässliches Spiel, um Gottes Willen. Es ist halt das Problem, dass halt natürlich dieses Spiel relativ wenig optische Abwechslung bietet, weil es ist halt braunes Ödland und braune Gebäude, die zerstört sind. Also deswegen, glaube ich, kommt einem halt auch vielleicht The Witcher 3 irgendwie optisch viel imposanter vor, weil da gibt's halt irgendwie Flüsse.
Da gibt's Bäume. Mehr gibt's da auch nicht.
Was?
Gibt's halt Bäume.
Nee, aber da gibt's halt irgendwie verschiedene Landschaftsgegenden. Da gibt's mal ein Gebirge, da gibt's mal irgendwie ein Sumpfland und so. Und das ist einfach irgendwie ein bisschen abwechslungsreicher. Und deswegen kommt einem halt Fallout auf Dauer so ein bisschen trist vor, weil man da halt sagt, ja, mehr als braunes Ödland gibt's da ja eigentlich nicht zu sehen. Aber warum sich die Leute jetzt gar so aufgeregt haben, habe ich nicht nachvollziehen können, weil ich fand
es ist halt so clunky irgendwie. Du redest mit jemandem, dann hüpft dir ein Charakter irgendwie durchs Bild. Und
ja, gut, das sind die klassischen
Fallout-Probleme. Die sind immer noch so hölzern. Also dieses Bethesda-Problem, mit den Leuten zu reden. Eigentlich sollte das bei Fallout ja irgendwie auch das Hauptmerkmal sein, dass irgendwie glaubhafte Charaktere da existieren. Und die sind halt einfach sehr hölzern immer noch. Also sowohl von der Art, wie sie geschrieben sind, als auch technisch. Also die schauen dich dann so mit ihren gläsernen Augen an. Und die haben es ja ein bisschen aufgelockert, dass du jetzt auch einfach weggehen kannst in dem Dialog. Ja, meine Güte, das machst du eh nicht. Du willst ja zu Ende reden. Und dieses Dialogsystem, was jetzt eher so dieses Mass-Effect-Prinzip hat, dass du irgendwie du kannst irgendwie sarkastisch antworten, ja, nein, und irgendwie abbrechen. Und du weißt nie genau, was dein Charakter sagt. Irgendwie, ich weiß nicht.
Also das finde ich aber tatsächlich vereinfacht und dadurch deutlich angenehmer, weil bei Fallout 3 musste man ja immer noch so die komplette Antwort durchlesen und da hattest du teilweise unten.
Das gibt's als Mod inzwischen für PC.
Echt?
Das ist auch wieder so.
Die beliebteste Mod ist das übrigens.
Ja. Nur aber ich weiß nicht, ich finde das dann deutlich angenehmer, als jedes Mal unten irgendwie ewig lange Dialogboxen durchzulesen und mir dann zu überlegen, welche der ewig langen Antworten ich wähle. Da finde ich es eher angenehmer, einfach zu sagen so, okay, ich will nochmal nachfragen, ich möchte es machen, ich möchte es nicht machen oder ich möchte irgendeinen sarkastischen Spruch rausdrücken. Und das macht's deutlich flotter in den Dialogen, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also es hat wohl sehr, sehr viele Leute gestört. Ist ja auch okay, es ist die beliebteste Mod, also ganz offensichtlich stört es die Leute. Ich finde es eigentlich auch sehr angenehm, mich sozusagen überraschen zu lassen. Sarkastisch, okay, guck ich mal, was da kommt. Mhm. Manchmal habe ich auch halt Antworten einfach genommen, einfach nur aus Neugier. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz, ganz spannend und trotzdem gelungen. Also für mich passt das irgendwie in diese Welt. Und wo waren wir davor? Dialogsystem. Manu, du hattest über irgendwas gemeckert, wo ich was erwidern wollte.
Die Grafik.
Ach, die Grafik. Die Gesichter sind wirklich nicht so super. Ja. Also im Vergleich zu Witcher ist es echt ganz weit weg. Dafür finde ich die Landschaft eigentlich sehr, sehr, sehr stimmungsvoll. Also ich kann es auch gesagt, ja. Ja, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, die harsche Kritik. Gesichter, ja, Animation ebenso. Das andere ist einfach auch schön, wenn zum Beispiel so ein Red-Sturm da über die Lande zieht und du plötzlich Panik, also mein erster Red-Sturm, ich hatte Schweißausbrüche. Man muss dazu sagen, da bekommt man dann Strahlungsschaden. Ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Ich bin ins Haus gekrochen, habe mich unter den Tisch versteckt. Das hat nicht geholfen. Aber sowas finde ich dann irgendwie schon sehr, sehr, sehr gelungen. Und es ist nicht hässlich. Es ist jetzt nicht wunderschön. Es ist, könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt an das neueste Battlefront denke, Äonen weiter weg. Ja, also, aber trotzdem nicht hässlich und für ein Rollenspiel hässlich, sehr annehmbar.
Es ist technisch veraltet. Also ich finde es nicht hässlich, weil ich laufe gerne durch dieses Wasteland und die Lichtstimmung finde ich toll, die Landschaft finde ich toll. Ich meine vor allem so technisch, es ist nicht auf dem neuesten Stand, wie es möglich wäre, so ein Spiel umzusetzen. So, das war eigentlich mit hässlich gemeint. Nicht vom Design her finde ich es nicht hässlich, sondern eher von der technischen Errungenschaft, wenn man es so sagen will. Also da ist Witcher deutlich weiter, Battlefront ist Millionen Jahre davon weg. Auf dem Stand, man merkt einfach, dass das jetzt irgendwie 8 Jahre entwickelt worden ist und irgendwie halt noch auf dieser alten Engine irgendwie basiert.
So. Ja, so veraltet, genau das wollte ich damit sagen, so veraltet kommt es mir nicht vor. Ja, also ich finde Witcher zum Beispiel, die Gesichter finde ich und so sehr, sehr hübsch, alles sehr durchdesignt, aber zum Beispiel die Landschaften sind so... Also ich finde die langweilig. Man hat zwar immer diese anderen Gebiete, wie Daniel sagt, da kommt was ganz anderes. Aber diese Landschaften an sich, da gibt es nichts viel Spannendes zu entdecken. Das Schönste an Witcher sind die Sonnenuntergänge irgendwo am Fluss, wo da reflektiert alles aus, überall strahlt es irgendwie. Ja, das sieht ganz hübsch aus, aber sonst irgendwie eher öde. Und auch nicht so schön. Also wenn du dir mal die Büsche anschaust oder dir die Gräser, das ist jetzt auch nicht irgendwie das Nonplusultra. Also ich habe es auf PS4 gespielt, muss ich dazu sagen, Witcher 3. Deswegen kann es natürlich sein, dass es auf deinem ultra tollen PC, Manu, natürlich völlig anders aussieht.
Ja, ja.
Wie geht's denn mit dem Bauen? Weil das finde ich ganz interessant. Mich hat es nicht wirklich gerockt, aus zwei Gründen. Erstens fand ich es ein bisschen schade, dass man nur aus Schrott bauen kann. Also ich hätte es viel lieber gehabt, wenn ich tatsächlich irgendwie eine Siedlung so schön wieder aufbauen hätte können. Also wirklich, dass das ein bisschen wohnlicher wieder aussieht, weil dann hätte man so einen schönen Kontrastpunkt zu diesem zerstörten Wasteland gehabt. Und man kann im Endeffekt aber nur eine Schrottsiedlung so Shantytown-mäßig wieder aufbauen. Und das hat mich dann doch irgendwie nicht motiviert. Und zweitens finde ich es halt sehr fummelig, weil man kann ja alles nur aus der Ego-Perspektive bauen. Also das heißt, du hast keine Möglichkeit, mal irgendwie in der Draufsicht oder sowas, in der isometrischen Sicht irgendwie Gebäude zu setzen und dir auch mal anzuschauen, wie die Siedlung von oben aussieht, sondern du musst halt alles in der Ego-Perspektive. Und manchmal funktioniert es dann auch nicht so richtig, da glitscht dann so ein Teil irgendwie ständig hin und her und du kannst es nicht richtig platzieren, obwohl du eigentlich denkst, es müsste dahin passen. Und ich habe aber jetzt schon von Leuten gehört, die gesagt haben, ich habe irgendwie 80 Stunden nur gebaut und die dann schon rausgefunden haben, dass die Obergrenze für so ein Bauviertel oder wie soll man das nennen, also für so ein Bauprojekt irgendwie bei 8000 Teilen, glaube ich, liegt. Und dann sagt das Spiel irgendwann so, nee, mehr als 8000 Teile darfst du nicht verbauen, weil das können wir nicht berechnen.
Das ist halt die Minecraft-Phänomen, oder? Ja. Also Leute bauen da ja auch irgendwie Super Mario mit Leuchtkisten nach, wo du dann irgendwie die Musik abspielen kannst und solche Geschichten. Also das ist halt so typisch so YouTube-Content, den du damit irgendwie wieder machen kannst. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Jagoda, mir fehlte, oder was du gesagt hast, Daniel, mir fehlt so ein bisschen die Motivation, das zu machen, wenn du nicht von dir aus schon so ein Baugehen hast. Also es macht natürlich Spaß irgendwie, wenn man sich da reinfuchst, dann eine Siedlung aufzubauen und einfach das schön haben zu wollen. Aber Fallout 4 bietet halt viel Content, dass ich da noch gar nicht die Motivation hatte, das zu machen, weil ich habe halt, das Einzige, was ich gemacht habe, ist, mich dahin zu skillen, um quasi in meiner Basis ein paar Händler aufzustellen, ja, damit ich da halt irgendwie auch handeln und verkaufen kann. Die Motivation hatte ich, das zu machen, aber so fürs Endgame quasi, mir da eine komplette Siedlung aufzubauen, fehlte mir irgendwie der Anreiz, das zu tun. Nur aus reiner Nächstenliebe habe ich ja irgendwie noch nicht die Zeit dazu gehabt, in Anführungszeichen, weil halt das Ödland so viel bietet.
Das ist halt wirklich, ja, so ein Spiel im Spiel in diesem Fall. Und Entweder man hat daran Spaß oder nicht. Also ich mag halt die Kombination, so dass ich mich wirklich darüber freue. Hey, ich habe ja dieses Mikroskop gefunden und kann das jetzt auch irgendwie weiterverwerten. Oder ich zerlege hier dieses und kann jetzt aus dem Stahl kann ich irgendwie hier so eine Blechhütte hinstellen. Also ich bin eher so mittendrin. Ich habe noch nicht so unendlich viele Stunden darin verballert wie andere. Aber ich habe schon meine Siedlungen aufgehübscht und versuche da auch mit Generatoren. Ich habe ein paar Disco-Kugeln in meiner Küche und solche Geschichten. Und man kann auch, im Laufe des Spiels findet man auch Zeitschriften zum Beispiel, mit denen man Gegenstände freischaltet. Also so ein paar hübsche Gegenstände, wie Daniel es gerne hätte. So die Vorkriegsgegenstände, die so Sims-mäßig halt langweilig aussehen, die findet man durch Zeitschriften und die kann man dann nachher auch bauen und kann sich's halt ein bisschen schöner machen und nicht nur so dark and gritty oder so. Und aber ja, es ist sehr fummelig, es ist sehr anstrengend, aber irgendwie ist man dann halt, wenn man Freude daran hat, ist man halt schon stolz. Hey, ich habe hier dieses Baumhaus gebaut. Ja, es ist irgendwie, und dann leuchtet's und dann geht man da lang und da ist eine Flammenfalle und man kann dann so Fußschalter machen, also Trittschalter. Wenn ich da drüber laufe, dann geht im ganzen Gebäude das Licht an und
also es ist wirklich ein Spiel im Spiel. Man braucht es überhaupt nicht. Deswegen stört es mich eigentlich nur so ein bisschen, weil man dann halt so das Gefühl hat, ja, toll.
Ja, also jein, es gibt halt schon, wenn man bei den Minutemen ist, die verlangen schon, dass man halt Siedlungen erschließt.
Eine der Fraktionen,
genau. Eine der Fraktionen, genau, von vier. Fünf. Und genau, und deswegen, also so ein bisschen braucht man es schon. Und was halt vielleicht auch als Tipp für diejenigen, die es noch nicht gespielt haben, sinnvoll ist, wenn man sich für einen Basenbau interessiert, unbedingt der, auf Deutsch heißt es, der lokale Anführer zu skillen. Ja. Ich glaube, das ist Charisma 4 oder so, weil dann kann man nämlich Versorgungsrouten erstellen und dann wird das Inventar der verschiedenen Siedlungen wird geteilt. So ist es halt, ich habe Siedlung A, Siedlung B, da habe ich ein Inventar und dort. Und später mit den Versorgungsrouten, was auch umständlich ist, muss man auch dazu sagen, die überhaupt anzulegen, kann ich das verbinden. Und ich habe jetzt, also bei mir ist es halt so, über das ganze Commonwealth ist quasi ein einziges Inventar. Und ich habe es dann auch manchmal nicht so weit, um meine Sachen abzuladen und mein Inventar zu leeren. Ich gehe halt hier zur nächsten Siedlung um die Ecke und weiß, okay, da packe ich das rein und das ist dann überall verfügbar und kann überall MG-Türme aufbauen. Was ich zum Beispiel liebe, ich gehe irgendwo hin und baue erstmal alles voll mit MG-Türmen voll und es macht mir irgendwie Spaß und die funktionieren auch und die helfen mir dann im Kampf, wenn mal wieder ein Supermutant um die Ecke kommt.
Und schnell zur nächsten Basis rennen und die ja, man kann die schon spielerisch einsetzen und ich finde, es passt auch perfekt zu diesen Minutemen. Also die Minutemen sind so eine Bürgermiliz. Ja. Und das passt natürlich perfekt zu diesem Wasteland. Und man hat auch dann so, wenn man diese Fraktion irgendwie begleitet, auch so richtig das Gefühl, da was aufgebaut zu haben, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man halt wirklich Leute akquiriert, die dann da auf dieser Basis dann irgendwie Gemüse anbauen und so. Also ich finde, das erzeugt eine ganz eigene Stimmung, in diesem Ödland dann so Leute zu sehen, die da so ein Feld bepflügen und man legt es ja auch selber an und kann es auch ernten und essen. Das finde ich schon, ist cool gemacht auf jeden Fall.
Und man schaltet zum Beispiel dann seinen eigenen Radiosender frei. Die Minutemen haben einen Radiosender.
Oh, Radio.
Radio, genau, ist halt auch wieder so ein Thema. Also die ist halt wieder sehr, sehr, sehr schön. Das, wenn man irgendwie mit klassischer Musik durch ein zerstörtes Hochhaus rennt und Supermutanten umnietet, das ist irgendwie so, so ein abstruses Gefühl, aber so wunderbar. Ich finde, die Musikauswahl ist ein bisschen eingeschränkt. Ja. Es wiederholt sich sehr, sehr schnell.
Gerade auch bei diesen 30er, 40er Jahres-Songs, ja. Da ist sehr wenig dabei. Und auch die Sprüche, also natürlich ist es auch wieder so, dass du bestimmte Dinge machst und dann schalten sich dadurch so Kommentatoren frei, Kommentare frei, dass dann der Radiomoderator, der diesmal übrigens voll Panne ist, mit Absicht, also der ist komplette Gegenteil von dem Three Dog, der ja eher so der coole Radiomoderator war in den Vorgängerspielen und jetzt ist es so einer, der selber total Angst hat und Panik hat und überhaupt nicht gar keine Moderationsskills hat, oder? So, das ist ja
mit Absicht und immer, so richtig schlecht. Ja, vielleicht.
Und dann stottert er rum und dann kommt irgendwie eine Minute nichts. Oh, ich habe vergessen einzuschalten. Und der kommentiert dann auch so deine Sachen. Also dass, dass du den, der Brotherhood of Steel wurde irgendwie, da kam ein Stranger und hat ihm geholfen und so. Und das ist schon witzig gemacht, fühlt sich nur bescheuert an, weil halt alle 10 Minuten hörst du das Gleiche wieder. Wenn du diesen Radiosender laufen lässt.
Deswegen habe ich es auch ausgeschaltet.
Da gibt es auch eine Quest. Da kann man auch ändern. Also der ändert sich später, wenn man eine Quest macht, dann...
Aber die Musik wiederholt sich sehr schnell.
Die Musik wiederholt sich sehr schnell. Aber man kann ja wechseln zwischen klassischer Musik und anderem Zeug. Oder man hört halt den Ingame-Sound, der auch nett ist.
Und auch ein bisschen nervig, wenn du diesen Radiosender hast und du fängst einen Dialog an, dann bleibt der Radiosender und plärrt halt die ganze Zeit weiter. Und wenn du keine Untertitel anhast und dann fängt der Moderator noch an zu reden, während du mit einem Quest-Typ redest, dann verstehst du halt einfach nichts mehr. Das ist also immer dran denken, den Radiosender auszumachen, bevor man mit Leuten redet.
Ja, oder ganz oft hast du es halt auch so, dass Leute im Hintergrund sich unterhalten und dann hörst du den Questgeber auch nicht. Also das sind diese Kleinigkeiten, die Bethesda leider immer in seinen Rollenspielen drin hat. Und ich glaube, das werden sie auch nicht mehr rausbekommen in den nächsten 100 Jahren, dass sie halt dann so kleine Fummelsachen dann irgendwie da nicht rausbekommen. Weiß auch nicht, woran es liegt. Aber was man da tatsächlich mal als Lob aussprechen muss, das erste Mal überhaupt bei einem Bethesda-Spiel ist auch die englische Tonspur in der deutschen Version mit drauf.
Das heißt, endlich. Danke.
Ich möchte aber auch dazu sagen, dass die deutsche Synchronisation, also nicht die Übersetzung, die ist mies, also voller Fehler und alles, aber die Synchronisation ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Also ich habe teilweise das Gefühl, ich bin im Spielfilm gelandet. Nicht bei allen, zum Beispiel die Kinder sind eher, das klingt furchtbar. Aber ansonsten die Sprache und auch die Bänder, die man findet. Ich meine, auch nochmal so als Beispiel, ich gehe irgendwo hin und ein Haus und da finde ich dann eine ganze Liebesgeschichte vor an so einem Holoband, wo eine Frau irgendwie eine Textnachricht spricht. Und auch die ist halt synchronisiert worden und auch auf eine ganz wunderbare Art und Weise, wo man sofort irgendwie reingezogen wird in die Geschichte, möchte ich doch ausdrücklich hier ein Lob für die deutsche Tonspur aussprechen.
Vor allem bei der Größe. Also ich möchte
vor allem bei der
Größe, wie das aussah, dieses Ding zu übersetzen.
Ja, genau. Deswegen, ich nehme die Fehler nehme ich bei dieser enormen Größe wirklich nicht übel, dass man da nicht nochmal irgendwen drüber halt laufen lassen, um nochmal alles durchzulesen und jede Computernachricht nochmal durchzuchecken, nehme ich wirklich keinem übel. Es ist unfassbar riesig. Die Kosten, die kann man sich nicht vorstellen. Also das würde in so viele Millionen gehen und dann hast du noch so viele Sprachen, für die du das machen musst. Das geht gar nicht.
Dass es überhaupt synchronisiert ist, ist schon eine Leistung. Absolut. Also Rockstar macht das ja nie zum Beispiel. Ja. Eine Sache, die ich unbedingt noch anmerken wollte, wir reden jetzt auch schon ganz schön lange, ich finde diese Grundgeschichte, die ist irgendwie besser geworden. Also diese Prämisse mit diesen Synth, also diese Mensch-Maschinen-Frage, dieser Transhumanismus, der da irgendwie aufgemacht ist. Ich bin da sowieso ein Sucker, was diese Art von Geschichte angeht, weil ich es immer mag, wenn es irgendwie so wie bei Deus Ex so diese Frage gestellt wird, sind Maschinen, die aussehen wie Menschen, irgendwie Menschen, also so Blade Runner-Geschichte, die reizt mich immer total und ich finde, die passt auch gut in dieses Wasteland rein. Die bringt zwar so ein bisschen so dieses Science-Fiction rein, was ja bei Fallout eher immer so dieses Retro-Science-Fiction ja oft nur war und selten irgendwie wirklich umgesetzt wurde. Das passt, finde ich, gut zu Fallout 4. Ich bin jetzt noch nicht so ganz mit der Geschichte ganz tief, weil man halt eben ständig abgelenkt wird, aber ich finde das als Grundthema in diesem Spiel, finde ich es irgendwie gelungen, dass das da so drin ist, neben dieser eigentlichen Questerei und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mich hat das zumindest interessiert. Und auch mit, wenn man dann Piper trifft, die Reporterin, die dann darüber irgendwie schreibt, also das ist irgendwie gut in dieser Welt eingebunden, auch mit dem Begleiter, den man da hat, diesen Geheimagenten und so, PI, wie heißt er? Private Investigator, dem schon das Gesicht so halb abfällt und so. Das finde ich irgendwie schön gemacht.
Der Valentine.
Ja. Valentine. Nick Valentine.
Der ist cool.
Der ist sehr, sehr cool. Der hat coole Sprüche drauf und der hilft einem auch. Finde ich auch. Also die Geschichte, sozusagen man hat, ich glaube, es ist so, meine Erwartungen waren auch schon sehr, sehr niedrig an die Hauptstory, weil man eben fest erkennt und weiß, die guten Geschichten sind nebenan. Aber ich bin auch überrascht. Also mich hat zum Beispiel wirklich, Valentine hat mich sehr fasziniert irgendwie. Das hat mir nochmal dieses Detektivische, diese Detektivarbeit, die man da hat und das so ein bisschen herausfinden, irgendwie hat mich das gepackt. Bin auch erstaunt. Aber so dieses, andererseits ist halt das Gefühl nicht gut rübergebracht, finde ich. Also, hey, ich suche hier mein Kind und die Verzweiflung und also so, ja, also so 100% zufrieden bin ich jetzt nicht. Ich könnte mir vorstellen, beim Witcher wäre das irgendwie wieder deutlich ausgefeilter geworden. wo war ich denn geblieben? Fazit, doch positiv überrascht. Es ist nicht so schlecht, wie man meinen könnte.
Dafür, dass man es nicht erwartet bei einem Fallout-Spiel, ist es dafür relativ gut.
Richtig.
So vielleicht.
So. Oh je, das klingt so viel schlimmer, als es eigentlich ist.
Eigentlich. Ich möchte von der Story her, aber da habe ich auch eh nicht so viel erwartet, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, bei Bethesda. So, da war mir schon klar, dass das halt dann eher dieser Wasteland Abenteuerspielplatz ist, an dem man sich dann so seine kleinen Geschichten zusammen bastelt und die das dann doch irgendwie, ich weiß nicht, so ging es mir bei Skyrim auch, dass ich gedacht habe, eigentlich ist es gar nicht so gut, aber trotzdem habe ich jetzt schon 50 Stunden gespielt. Und ja, das ist dann auch so. Als Fazit möchte ich das diesmal klauen bei jemanden, und zwar aus der Kotaku Review, die das dann dieses offenbar trotz Blacklisting geschafft haben. Ich fand dieses, was Kotaku als Fazit sagt, das war so auf den Punkt, deswegen habe ich es mir sogar extra rausgeschrieben. Fallout 4, one of the most hyped games of the year, was expected to help define the new generation of consoles. And yet, Fallout 4 often feels like a game many of us have already played. It's a behemoth of digital creation, but the bones that give it shape seem suspiciously familiar, antiquated even. Und das ist genau das, was für mich auf Fallout zutrifft. So, jeder hat halt erwartet, dass das jetzt irgendwie das Überspiel wird und so, war krass, auf der neuen Konsolengeneration, es wird alles weghauen. Und trotzdem fühlt sich einfach vieles bekannt an, das, was du am Anfang schon gesagt hast, Manu. Mhm. Und vieles fühlt sich einfach antiquiert an, siehe Inventarverwaltung und Menü und sowas. Und ich finde, wir hätten uns jetzt auch die 1,5 Stunden Podcast sparen können, wir hätten einfach nur diesen Kotaku-Satz vorlesen können und hätten damit schon alles über das Spiel gesagt.
Nein. Das finde ich nicht. Es ist ein schönes Zitat und ich würde dem auch zustimmen. Aber es wird dem Spiel, finde ich, es wird halt dem halt nicht gerecht. Es ist halt, also mein Fazit wäre, es ist eine sehr, sehr individuelle Angelegenheit. Also das spricht auch dafür, dass sozusagen die
Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe.
Nein, also wenn man so die Reviews, da sind wirklich riesige Spannen dazwischen. Je nachdem, mit welcher Erwartung du an dieses Spiel gehst oder auch einfach die Art, wie du spielst und woran du Freude hast.
Teddybären, die auf Toiletten sitzen.
Teddybären, die auf Toiletten liegen oder irgendwelche Flamingos, die aus Kloschüsseln trinken. Ich finde das lustig, ich kann mich daran erfreuen, ja. Und auch an den kleinen Geschichten nebenher. Wirst du halt entweder enttäuscht werden oder findest es großartig und hast nach 2 Wochen 90 Stunden drauf. So.
Ich stimme dem Zitat zu, was da steht, aber erstaunlich finde ich, dass es trotz dieses Riesenhypes, den ich auch hatte, ich war da wirklich total anfällig, weil ich mich tierisch auf Fallout 4 gefreut habe, es wird dem nicht gerecht auf der einen Seite, was die Technik und die Umsetzung angeht, und es fühlt sich wirklich an wie ein Spiel, was man schon 100-mal gespielt hat, aber trotzdem ist es halt dann inhaltlich ein Fallout und dadurch fantastisch und großartig. Weißt du, so, also diese Erwartungshaltung wurde einerseits enttäuscht, aber andererseits auch nicht und total befriedigt, weil es halt im Kern immer noch diese Stärken hat, die Fallout hat. Sprich, Teddybären auf Kloschüsseln entdecken, ja, oder gegen Supermutanten irgendwie total irgendwie einen kuriosen Kampf zu haben oder einfach auch es zu schaffen, an eine Stelle durchzukommen mit einem Stealth Boy und nicht entdeckt zu werden und im letzten Moment geht halt die Falle irgendwie hoch oder dein Hund verbockt alles oder dein Begleiter hat irgendwie eine interessante Geschichte. Also so dieses Grundkonzept von Fallout, das funktioniert hier trotzdem gut. Auch wenn ich diesem Zitat voll zustimme, dass es total antiquiert ist. Und das ist, finde ich, die größte Errungenschaft, dass es selbst dadurch trotzdem noch einfach eins der inhaltsreichsten Spiele ist, die man dieses Jahr, glaube ich, spielen kann. Und was so Entdecken und Erforschen angeht, wird man, glaube ich, selten in einem Spiel so viel irgendwie vorfinden, was auch gut ist.
Noch einen Satz dazu. Man muss, glaube ich, wirklich unterscheiden, bewerte ich hier irgendwie das Produkt oder das Spiel an sich. Weil wenn ich das Produkt bewerte, technisch, optisch, hat man nur auch recht, ist okay. Und die Questen, aber irgendwie, wenn ich dann ans Spiel an sich gehe und was das Spielgefühl, was alles drinne steckt, was alles möglich ist, da komme ich halt auf ein ganz anderes Level und dann würde ich die Bewertung ganz anders setzen, als wenn ich das Produkt von Bethesda, einem Riesenkonzern, das eigentlich vielleicht noch mehr Geld da hätte reinstecken können oder das irgendwie anders machen könnten. Eine neue Engine, wir träumen davon. hätte machen können, dann habe ich einfach zwei völlig verschiedene Erwartungshaltungen, die ich an dieses Spiel setze. Und ich wurde nicht enttäuscht, muss ich sagen.
Ein großer
Vorteil ist halt das Setting. Kein Produkt. Ja, richtig.
Deswegen funktioniert Fallout 4 auch für mich im Gegensatz zu Skyrim. Bei Skyrim, da habe ich irgendwie Alternativen, also Witcher zum Beispiel oder sowas, die halt einfach auch ein anderes Setting oder interessantes Setting haben. Und Fallout 4 hat halt dieses Alleinstellungsmerkmal, dass es halt das Wasteland hat und diesen skurrilen Humor. Und das findet man in der Form, finde ich, in der Größe, in so einer Art von Spiel. Was gibt's denn da? Es gibt halt Wasteland, aber das orientiert sich ja eher an Fallout 1 und 2 und ist auch ganz gut, aber so das, dieses große Rollenspiel, dieses große, was Fallout hat, das gibt's ja in der Form mit diesem Setting nicht.
Ja, klar, Fantasy ist halt ein deutlich abgegrasteres Gebiet, ja, ne, was Rollenspiele angeht und dieses Zukunftsödland dann ist dann doch eher unverbraucht. Und
deswegen freue ich mich auch auf Cyberpunk von CD Projekt.
Aber das geht ja wieder in eine andere Richtung, ne? Das ist ja,
ja, dann, ja klar, aber
es das ist halt ist ja dann eher wieder so Blade Runner, zumindest wenn man da die ersten Trailer und sowas annimmt. Also wo du eben kein zerstörtes Ödland hast, sondern halt so eine Zukunftsvision mit Roboter, Menschen und augmentierten transhumanen Bewohnern und so. Gut. Hammer's. Oder möchten
Nein,
wir aber
noch?
Wir haben lange noch nicht alles erzählt.
Man könnte noch stundenlang
jetzt drüber reden. Über die 15 Begleiter noch mal eine Stunde reden.
Ja.
Oder 13 oder so.
Na gut, aber irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Was hat der Christian sich letztens gewünscht auf Twitter? Wir sollen mindestens 90 Minuten Podcast machen. Da sind wir jetzt kurz davor. Deswegen haben wir das quasi.
Dann kann ich jetzt wieder schlafen gehen, ja?
Nein, ist doch voll geil, mal früh aufzustehen. So, also wir haben, guck mal, es ist noch nicht mal 9 Uhr und wir haben schon 1,5 Stunden über Spiele geredet. Also das ist viel besser, kann man doch einen Tag gar nicht beginnen, oder?
Ich hau mir erst mal einen Chat rein, dann einen Mentax und dann.
Warte.
Gut, alles klar. Dann, Jagoda, dir vielen Dank fürs Mitmachen.
Ich danke auch.
Und Manu.
Auf deinen Twitch-Kanal.
Yeah, Chatprobleme.
Mit Würsten.
Chatprobleme.
Bitte?
Chatprobleme.
Scheinprobleme.
Scheinprobleme. Ja, wegen Chat, dachte ich jetzt.
Was Twitter, Twitch, überall Scheinprobleme habt ihr dann mit mir. Bitte. Danke.
Gut, und Manu, ich bin sehr gespannt auf den Jahresrückblickscast, welches Spiel du dann stattdessen als dein Game of the Year küren wirst.
Ich auch.
Gut. Alles klar. Danke.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.